Electrify, der Podcast.
Mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus Jana.
Und hier rum Brunel in Hopp am Neckar.
Uiuiui, was für die Luft in Stuttgart ist wieder.
Unsere Themen heute, Jana.
Ja, darf man in Stuttgart bald nur noch laufen?
Man könnte aber auch mit dem Elektrobus fahren. Fängt gut an.
Oder wie wäre es mit einem elektrischen Cityflitzer aus Aachen?
Das also ein paar unserer Themen heute. Und in Baden-Württemberg wurden jetzt alle Autofahrerinnen enteignet. Oder doch nicht? Wir werfen mal direkt einen Blick auf die Entscheidung zu den Fahrverboten in Stuttgart, Jana. Ich habe mir das mal durchgelesen, was so die Landesregierung, wir haben ja eine grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg, was die sich da so ausgedacht haben, um die Luft in Stuttgart zu verbessern. Ich habe mir das mal durchgelesen, das ist also ein richtig großes Maßnahmenpaket. Man hat also den Eindruck, die haben richtig was geschafft in Stuttgart und haben sich zusammengesetzt und die Köpfe haben geraucht und wir müssen die Luft verbessern. Ja, und dann kam ein laues Lüftchen raus. Kann man das so sagen? Ein Pupsi.
Naja, also wir haben wirklich tatsächlich lang zusammengesetzt. Wurde ja immer wieder vertagt und die Frist des Gerichtes rückte immer näher. Der Ministerpräsident Kretschmann hat dann auch gesagt, bevor das nicht geklärt ist, darf kein Minister in den Sommerurlaub. Das war dann, glaube ich, dann größere Antwort als die von der Gericht.
Was? Ich darf nicht in Urlaub?
Als die gerichtliche
Frist. Ganz schnell.
Dann ging es dann irgendwie innerhalb von 2 Tagen.
Minuten.
Also es ist ein großes, dickes Paket geworden. Worüber natürlich alle sprechen, sind die Fahrverbote oder Zufahrtsbeschränkungen für alle Dieselkraftfahrzeuge oder Lastkraftfahrzeuge, die Euro 4 oder Römisch 4 schlechter haben. Die dürfen ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr in die Umweltzone Stuttgart, also das gesamte Stadtgebiet Stuttgart, einfahren. Bumm.
Gut, das ist eine Maßnahme. Würde ich gleich auch drüber gerne sprechen, müssen wir auch drüber sprechen, inwieweit das realistisch ist. Aber es gab ja auch ein paar andere Dinge, nämlich zum Beispiel Gelder für den ÖPNV zum Beispiel, also Ausbau von Straßen, also bauliche Maßnahmen und Zuschüsse, damit die Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel günstiger werden. Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Jetzt habe ich mir die Beträge jetzt nicht gemerkt, aber ich habe dann überlegt, reicht das, um wirklich die Ticketpreise deutlich nach unten zu bringen?
Stuttgart hat ja schon eine Tarifreform angekündigt für den VVS, die deutlich einfacher sein soll als die jetzige. Ich halte da nicht wirklich viel von, weil es halt immer noch so dieses Ringtarifsystem ist mit Zonen und so modernen Scheiß, wie man in Amsterdam zum Beispiel hat oder in anderen niederländischen Städten, dass ich einfach einchecke, wenn ich einsteige und auschecke, wenn ich aussteige. Und das System berechnet mir dann den günstigsten Tarif. Und wenn ich halt einfach nur 2 Haltestellen am Tag fahre, dann zahle ich halt irgendwie nur 50 Cent. Und wenn ich halt so viel fahre, dass ich über den Tagesticketpreis bekomme, dann zahle ich den Tagesticketpreis. Oder Geschichten, wie wir in Wien haben mit dem 365-Euro-Ticket, wo ich einfach das ganze Jahr für 365 Euro fahren kann. Davon sind die Maßnahmen, die wir jetzt hier sehen, natürlich weit entfernt. Und dann kommt natürlich auch hinzu, jeder, der mal morgens in eine U-Bahn eingestiegen ist in Stuttgart oder versucht hat, mit der S-Bahn in die Stadt einzufahren, weiß, es ist nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Auch die Zuverlässigkeit, vor allem der S-Bahn, lässt ja sehr zu wünschen übrig.
Da hört Wobei man aber auch sagen muss, das liegt nicht unbedingt immer an der S-Bahn, weil wenn sich jemand vor den Zug schmeißt, der Kandidat
ja,
auch nichts dafür, aber muss dann ja, halt den Zugverkehr unterbrechen. Also es liegt nicht immer, man muss ja nicht immer auf die Bahn schimpfen. Ja, also die machen, nein, muss man nicht, weil wenn sich einer vor den Zug schmeißt, was sollen sie machen? Ja, also dann ist es halt unterbrochen und dann gibt es überall Verspätungen.
Also es ist zum Teil schon ein Problem.
Und ich muss sagen, ich bin eine Zeit lang von Ludwigsburg gefahren. Jana, Ludwigsburg, von der PH Ludwigsburg nach Stuttgart Innenstadt und zurück. Und das war sehr zuverlässig. Also das war wirklich pünktlich und zuverlässig.
Das Problem ist natürlich, dass die Leute sich nur beschweren, wenn die S-Bahn nicht fährt oder zu spät kommt oder eine halbe Stunde irgendwo mitten drin steht. Es ist natürlich schon ein Problem der Bahn, auch Personenschäden, da viele Gleise und Weichen zurückgebaut wurden. Das heißt, wenn halt ein Gleis blockiert ist, kann die S-Bahn nicht fahren, weil sie nicht ausweichen kann, weil halt die Weichen fehlen, um das Gleis zu wechseln. Das hat ja der Herr Medon gemacht, als er die Bahn an die Börse bringen wollte. Hat dann irgendwie, haben die Controller gesagt, hier, hör schon mal zu, Hartmut, so eine Weiche kostet einen Arsch voll Geld und Unterhalt und Wartung. Und wenn wir die Weichen ausbauen oder stilllegen, können wir einen Riesenhaufen Geld sparen. Und da knabbert die Bahn ja heute noch dran. Das ist ja auch tatsächlich immer wieder das Problem, was bei höherer Gewalt, sage ich jetzt mal, zu Störungen und Zugausfällen führt, dass man einfach nicht ausweichen kann oder Umgehungsstrecken, weil halt auch Strecken zurückgebaut wurden. Also wurden ja ganze Ringe weggebaut.
Aber genau da soll ja jetzt investiert werden, auch in neue Weichen, habe ich gelesen, und die Tickets sollen runtergehen. Glaubst du denn, dass die Gelder reichen, die da zur Verfügung gestellt werden, oder ist es nur
erster Schritt sein? Also da muss deutlich mehr investiert werden. Wir müssen gucken, dass wir auf dieses 365-Euro-Ticket kommen. Wir müssen gucken, dass wir den ÖPNV massiv ausbauen, die Takte verdichten, es zuverlässiger machen, es angenehmer machen, ihn zu nutzen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn jetzt nicht gerade 10 Pferde hinter mir her sind, dann kriegt mich eigentlich auch niemand in eine U-Bahn, weil ich sage, ne, dann nehme ich dann doch lieber das Fahrrad, bevor ich irgendwie öffentlich fahre. Das ist einfach viel zu viel Menschen und so. Habe ich es nicht mit so.
Ja, die Jana ist ein scheues Reh.
Also es sind ja insgesamt 400 bis Millionen, die investiert werden. Dazu war eigentlich auch schon, es sind viele Mittel, die vorher schon bereitgestellt wurden. Es wird jetzt einen Nachtragshaushalt geben für 105 Millionen über 10 Jahre. Also wir reden hier auch natürlich von langen Zeiträumen. Und das ist natürlich so, dass wenn ich mich heute entscheide, eine U-Bahn-Linie auszubauen, dass die ja nicht nächstes Jahr im Februar fährt. Jetzt hat ja die SSB gerade die Entscheidung bekannt gegeben, dass die U-Bahn 6 von Möhringen, glaube ich, bis zum Flughafen verlängert wird, Flughafen Messe. Das sind 3 Stationen, ein paar Kilometer und es soll 2021 fertig sein. Also man sieht die Dauer, also das, weil Leute kommen ja immer und sagen, ja, man kann ja Fahrverbote vermeiden, indem man den ÖPNV ausbaut oder ja, aber das Problem ist halt, dass das keine kurzfristigen Maßnahmen sind oder mittelfristige Maßnahmen sind, die tatsächlich zur Verbesserung der Luftqualität beitragen. Also wir müssen da, was wir ja immer wieder sagen, das wirklich ganzheitlich sehen, auch was Fahrradinfrastruktur angeht. Ich habe heute gerade gesehen, dass die Stadt Stuttgart einen Überschuss von 360 Millionen Euro hat. Und wenn ich jetzt überlege, dass der Radschnellweg, 100 Kilometer Radschnellweg im Ruhrgebiet 180 Millionen Euro kostet, kann man auch von dem Überschuss, also das Ziel der Stadt Stuttgart ist, schuldenfrei zu werden zum Ende des Jahres, aber kann man auch sagen, ja gut, dann bin ich halt erst 2020 schuldenfrei und investiere jetzt halt auch mal massiv in den Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Wir haben ja in vergangenen Folge auch schon drüber gesprochen, dass es sich einfach in allen Städten zeigt, sobald ich die Infrastruktur habe, kommen die Fahrradfahrer von ganz alleine und der Autoverkehr nimmt von ganz alleine ab.
Was ich nicht verstehe ist, ich komme ja aus Freiburg ursprünglich, bin dort zur Schule gegangen und ich habe in Gundelfingen gewohnt sehr lange. Ich bin zur Schule gegangen.
Ich bin in die Schule gegangen, das ist der Unterschied.
Aber ich.
Du bist nur zu.
Ja, wahrscheinlich. Ich bin nur davor gestanden und habe geguckt, hui, da sind die ganzen Klugen drin. Und ich musste dann immer von Gundelfingen, das ist ein kleiner Ort neben Freiburg, zu meiner Schule fahren. Und das war ein Schulweg von einer knappen Stunde, wenn ich mich richtig erinnere. Bin also mit öffentlichen gefahren, mit Straßenbahn. Und eines Tages kam man in Freiburg auf die Idee, wir machen die sogenannte Umweltschutzkarte. Das war eine Monatskarte, die also überall galt und die sehr günstig war. Ich weiß nicht mehr den Preis, aber es waren damals, glaube ich, 40 Mark oder so. Das würden heute ungefähr 40-50 Euro entsprechen. Und mit dieser Karte, wenn ich mich richtig erinnere, konnte ich dann überall hinfahren, aber auch den Zug nehmen und zum Beispiel nach Titisee fahren. Und da diese Karte so günstig war, sind unheimlich viele Leute plötzlich umgestiegen auf Straßenbahn und Bus. War eine tolle Sache und ich frage mich, warum macht man das nicht in Stuttgart, dass man einfach sagt, wir gehen jetzt mit dem Preis deutlich nach unten, um die Leute zu bewegen, die öffentlichen zu benutzen. Und Freiburg hat ja damals dann wirklich investiert und die tun das ja immer noch, die bauen ja gerade wieder eine neue Straßenbahnlinie auf. Warum macht das Stuttgart nicht, frage ich mich. Übrigens, ich durfte mal eine Straßenbahn in Freiburg
oder andere Mal schon
fahren. Erlebt. Als 16-Jähriger.
Ja, das ein oder andere.
Habe ich das schon mal erwähnt? Also das war so genial. Straßenbahnfahren macht Spaß.
Ja. Folge 3.
Aber warum geht man nicht einfach und sagt, ich mache die Preise runter? Weil letztendlich jeder, der nicht fährt, bringt mir kein Geld. Aber wenn ich die Preise runtermache, dann fahren einfach mehr Leute und dann bringt es letztendlich nicht weniger Geld,
ja, selbst wenn
Leute
mit den Preisen runtergehen.
Genau, man braucht dann mehr halt mehr Straßenbahn.
Mehr Fahrzeuge, mehr Personal, mehr Infrastruktur, das ist natürlich teuer. Ja. Und man muss natürlich jetzt schon sehen, dass öffentlicher Nahverkehr ja jetzt schon ein Zuschussgeschäft ist. Also im Schienenpersonennahverkehr ist das Land ja der Besteller, also das jeweilige Bundesland. Und die zahlen da weit über 50% zahlen die das Land aus Steuermitteln den Nahverkehr. Und auch in den Städten ist es so, dass die Städte sehr hohe Zuschüsse zahlen.
Die Stadt.
Da kommt auch noch Geld vom Land und vom Bund über dann Regionalisierungsmittel und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Schönes Wort, wenn man mal Scrabble spielt.
Ja.
Das ist alles sehr kompliziert, diese Verflechtung. Aber unterm Strich bleibt, dass es halt ein Zuschussgeschäft ist und dass schon jede Menge öffentliches Geld da reinfließt. In Hessen gab es ja jetzt zum Beispiel, da gibt es jetzt dieses 365-Euro-Ticket, was wohl auch im ganzen Land gilt, für Schüler, Azubis und Studenten. Ist schon mal ein Anfang. Und man muss auch immer denken, ne, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Also ganz kostenlos würde ich es nicht machen, weil natürlich die Verkehrsbetriebe und Verkehrsunternehmen, die müssen natürlich auch die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, Geldfluss zu haben und nicht nur am Büttel der öffentlichen Hand zu hängen, um natürlich auch Investitionen zu machen und zu tätigen. Und in Stuttgart jedes Jahr eine neue U-Bahn-Linie oder eine Erweiterung der U-Bahn-Linie eröffnet. Das ist ja nicht so, dass das nicht gebaut wird. Und es ist ja auch nicht so, dass der öffentliche Nahverkehr in Baden-Württemberg oder der Schienenpersonennahverkehr nicht besser wird. Das sind halt alles sehr, sehr langwierige Prozesse. Und das ist halt frustrierend. Also, das ist für die Kunden natürlich frustrierend, weil die dann irgendwie aus dem Ostblock irgendwelche Doppelstockwagen ohne Klimaanlage für die Strecke Stuttgart-Heilbronn hierher kamen, wo dann auch noch irgendwie die Aufkleber von irgendeinem Netz in Sachsen drin kleben, weil die Bahn kein rollendes Material hat, ausreichendes, modernes. Und warum das so lange dauert, ist, das sind ja Verträge, die das Land mit dem Verkehrsunternehmen schließt und die dauern sehr lange. Also sie haben sehr lange Laufzeiten, dann muss das neu ausgeschrieben werden. Das dauert ewig, also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Ausschreibung, um 5 Kugelschreiber zu bestellen, sondern da geht es ja sehr komplex, so eine Verkehrsausschreibung. Dann dauert es sehr lang, dann wird das vergeben und dann muss natürlich dem Verkehrsunternehmen, das den Zuschlag bekommt, natürlich auch noch die Zeit gewährt werden, rollendes Material zu bestellen und Personal aufzubauen. Also jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg kommen ja viele neue Verkehrsunternehmen in den Markt, wie Abellio, Go Ahead, die hier noch gar keine Fahrzeuge haben, kein Personal, keine Infrastruktur. Das dauert dann natürlich. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das ist halt leider das Blöde.
Ja, aber weißt du, Jana, wie gesagt, ich habe wirklich viel Erfahrung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gesammelt. Auch als ich in Stuttgart gewohnt habe, bin ich viel mit den Öffis gefahren. Du hast schon recht, es gibt Zeiten, da sind die sehr voll. Es gibt aber auch Zeiten, da sind sie ziemlich leer. Und das ist eigentlich die überwiegende Zeit, dass sie ziemlich leer sind, weil die Stoßzeiten sind halt, wenn die Leute um 17 Uhr Feierabend machen und nach Hause wollen zum Beispiel. Ja, oder wenn die Schule endet und ganze Klassen in die Straßenbahn strömen. Klar, das ist auch manchmal ätzend, aber insgesamt kann man ja dann relativ schnell auch neues Fahrmaterial kaufen und dann eben die Taktzahl erhöhen. Also wenn ich mich richtig erinnere, in Freiburg alle 3 Minuten vom Bertoldsbrunnen fuhr eine Straßenbahn.
Ja, relativ schnell kann man die halt nicht kaufen, weil halt die Hersteller von Schienenfahrzeugen, sind viele aus dem Markt gegangen in den vergangenen Jahren. Und die noch da sind, die haben halt die Bücher voll. Also wenn du jetzt bei Stadler anrufst in Berlin und sagst, ja, hättest gerne Straßenbahn, dann sagen die, ja, schauen wir mal, in 3-4 Jahren haben wir da Platz, eine zu bauen. Und das sind natürlich auch langfristige Investitionen, weil auch eine neue Straßenbahn musst du natürlich ausschreiben. Ne? Und dann schreibst du die aus und dann erteilst du einen Zuschlag. Dann kommt halt das Unternehmen, das nicht den Zuschlag erteilt bekommen hat und sagt, ja, Moment mal, da ist irgendwas schiefgelaufen mit der Ausschreibung. Wir fühlen uns übervorteilt, gehen dann zur Vergabekammer, dann geht das zum Gericht, dann hängt dieser ganze Prozess. Dann kann sich das nochmal um 1-2 Jahre verzögern. Es ist halt, ja, wenn man halt in einer transparenten Demokratie mit gewissen Regeln lebt, geht's halt nicht so einfach.
Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass einfach der Fahrpreis runtergeht. Weil letztendlich ist so, stell dir mal vor, du wohnst in, meinetwegen, Stuttgart-Bad Cannstatt, du bist in die Innenstadt, ins Kino oder eine Kneipe oder was auch immer, ein bisschen tanzen gehen, keine Ahnung. Du willst also in die Stadt und jetzt musst du ja überlegen, wie komme ich in die Stadt? Und wenn ich ein Auto habe und die öffentlichen Verkehrsmittel vor der Tür, die hast du ja in Bad Cannstatt vor der Tür, dann überlegst du ja, was ist für mich praktischer und was kostet was? Diese Überlegung hast du ja. Und wenn du dann sagst, naja, ich habe ja sowieso die Monatskarte, weil die so günstig ist in der Tasche, ja, dann setze ich mich halt in die U-Bahn. Das ist vielleicht nicht so angenehm wie mit dem Auto, aber dann habe ich keine Parkplatzsuche, ich kann abends was trinken, wenn ich will, und habe damit keine Probleme und kann danach wieder nach Hause. Es ist ein bisschen umständlicher, weil ich muss erstmal dahin laufen zur Haltestelle und so weiter. Aber wenn ich die sowieso in der Tasche habe, diese Monatskarte, dann nutze ich die auch, weil ich habe ja Geld ausgegeben. Nicht so viel, aber ich habe Geld ausgegeben, dann will ich die auch nutzen. Und lass ja, das Auto dann stehen.
Was man mit den Jobtickets auch erreichen will. Also das es gibt ja Unternehmen, die dann für günstige Jobtickets anbieten, um die Leute dazu bewegen, mit den Öffentlichen zu fahren. Und das Jobticket, damit kann man natürlich dann abends zum Abzappeln in die Stadt fahren.
Lass uns jetzt mal über das sprechen, worüber natürlich die Medien am meisten sprechen. Alle Autos, die und Busse und was weiß ich, nee, Busse jetzt wieder nicht, ist ja wieder eine Ausnahme, da kommen wir gleich. Alle Autos mit Schadstoffklasse 4,
genau.
Euronorm heißt es, ne? Alle Diesel Euronorm 4 und schlechter, also 3, 2, 1, dürfen nicht mehr nach Stuttgart fahren, genau, ab 2019. Eh
2008 nicht mehr, ja, weil die keine grüne Plakette bekommen.
Wusste ich gar nicht.
Genau.
Ach so, ja,
das gilt richtig. Das jetzt auch für 3 und 4 und Römisch 3, Römisch 4. Zur Erklärung, Pkw, Personenkraftwagen haben lateinische Zahlen bei den Euroklassen und Nutzfahrzeuge haben römische Ziffern.
So, und die haben ja bisher eine grüne Plakette, genau, richtig? So, und jetzt dürfen sie dann ab 2019, trotz grüner Plakette, nicht mehr nach Stuttgart reinfahren. Das hört sich erstmal jetzt für, sagen wir mal, jemand, der auf der Seite der Umweltschützer ist, toll an. Ja, unter der Seite der Gesundheit der Menschen in Stuttgart hört sich das ja toll an. Gott sei Dank kommen die alten Dieselstinker nicht mehr rein. So, dann habe ich mir das aber angeschaut, was sie da so ausbadovert haben und habe gemerkt, ja, also wer in Stuttgart wohnt, der darf noch bis April, also ein bisschen länger mit seinem Auto nach Stuttgart fahren, dann auch nicht mehr. Wenn ich mit dem Rettungswagen unterwegs bin, darf ich durch die Gegend fahren. Wenn ich mit dem Linienbus unterwegs bin, darf ich durch die Gegend fahren. Wenn ich mit einem Reisebus Wohnmobile. Unterwegs bin, darf ich reinfahren. Wenn ich mit einem Wohnmobil unterwegs bin und auf Urlaub bin, dann darf ich reinfahren. Wenn ich ein Handwerker bin, dann darf ich reinfahren. Also es gibt unfassbar viele Ausnahmen von diesem Verbot. Und dann frage ich mich, da hätten sie lieber reinschreiben sollen, wer tatsächlich nicht reinfahren darf und alle anderen dürfen. Weil das so, also wirklich seitenweise Ausnahmen waren. Macht dann so ein Fahrverbot. Ich meine, ich verstehe das. Also was ich wirklich verstehe, ist, wenn man sagt, die Handwerker dürfen weiterhin fahren, weil die haben spezielle Fahrzeuge, die auch für sie konfektioniert sind sozusagen, wo sie ihre Werkzeuge rein verstauen. Das ist für die eine große Investition. Und man kann jetzt nicht von allen Handwerkern auf einmal verlangen, jetzt pass mal auf, du tauschst jetzt sofort dein Auto aus und vielleicht ist das andere noch gar nicht richtig abbezahlt oder vielleicht haben sie einfach gerade die Kohle nicht. Kann man ja auch nicht machen, weil dann haben die keinen Job mehr. Dann müssen sie die Firma schließen. Verstehe ich. Aber es gibt so viele Ausnahmen insgesamt, die alle mehr oder weniger schlüssig sind, dass im Grunde dann aber wieder alle reinfahren dürfen. Und das macht ja dann
auch keinen Sinn mehr. Also die Ausnahme für Handwerker gilt ja nur vorbehaltlich, dass sich die Handwerker an diese freiwillige Selbstverpflichtung halten, zur Flottenerneuerung.
Aber Jan, hat es jemals geklappt mit freiwilliger Selbstverpflichtung? Naja,
es hat noch nie geklappt. Wir reden ja jetzt schon seit einer Weile über das Thema mögliche Fahrverbote in Städten. Das heißt, wer clever ist, der hat die Investition, wenn es möglich ist, natürlich für ein neues Fahrzeug aufgeschoben, weil er gesagt hat, naja, ich kaufe mir jetzt irgendwie nicht ein neues Fahrzeug. Ich meine, wenn er ein neues Fahrzeug hat, das Euro 6 hat, ist ja fein raus. Bei Euro 5 müssen wir gleich schon mal drüber reden, wie es da aussieht. Ja, und klar, dass ein Rettungswagen natürlich in die Stadt fahren muss, ist logisch. Linienbusse aussperren wäre natürlich auch kontraproduktiv.
Was? Du hast ein Herzinfarkt?
Können Sie vielleicht
laufen. Kann ich jetzt leider nicht holen. Ich habe einen Diesel. Könntest du mir mal entgegenkommen? Aber Jana, so ein Fahrzeug für eine Werkstatt oder für einen Handwerker, die fahren die ja meistens ziemlich lang. Also die kaufen ja nicht alle 2 Jahre so ein neues Fahrzeug, sondern die fahren 10, 15 Jahre. Die investieren nicht alle 2 Jahre in ein neues Fahrzeug. Das heißt, bis die mal ihre Fahrzeuge wechseln, das kann dauern. Jetzt,
also, oder sie sind da.
Nee, eben nicht. Es ist ja freiwillig. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert freiwillig. So wie man auch geguckt hat, es gab ja auch, bitte lasst eure Autos draußen, wenn Feinstaubalarm ist. Und hat das funktioniert? Nein. Das
Fahrverbot, weil die freiwilligen Maßnahmen halt nicht funktioniert haben.
Ja, aber das hat auch nicht funktioniert. Die freiwilligen Maßnahmen funktionieren einfach nicht. Und ich glaube nicht, dass ein Handwerker, nur weil jetzt da, Handwerker ist ja für sich, das ist ja nicht eine riesengroße Firma.
Die Ausnahmen auslaufen, wenn sie es nicht tun.
Ja, aber dann sagen sie sich, naja, die Drohmaßnahme ist da, aber wahrscheinlich macht das der andere Kollege. Ja, da muss ich das nicht machen. Ich habe das jetzt vor 3 Jahren gekauft, ich fahre das jetzt noch 5 Jahre mindestens. Der andere kauft bestimmt ein neues. Und so denkt dann halt jeder und am Ende haben wir dann da auch wieder Fahrverbot und dann ist das Geschrei groß. Aber ich verstehe einen Handwerker, der sagt, ich kann nicht alle 5 Jahre da in ein neues Fahrzeug investieren. Also das ist ja sein Arbeitsmittel und das muss er verdienen. Ja, da geht's ja auch nicht, die Autos müssen ja verfügbar sein. Das verstehe ich schon.
Wie lang die Lieferzeiten bei Street-Scooter sind, wenn man jetzt, weil die gibt's ja auch mit Handwerker Ausrüstung oder als Pickup oder als großen Kasten inzwischen auch.
Aber die Dinger sind nicht billig. Ja gut, aber die sind auch nicht wahnsinnig teuer und die rechnen sich auch auf Dauer. Da sind wir uns einig, aber die sind nicht billig. Und für einen Handwerker, der, sagen wir mal, noch 2 Angestellte hat, ist eine Investition von, was kostet der Street Scooter? Ja,
den Street Scooter kannst du ab 269 Euro leasen.
Oh, okay. Das ist machbar.
Das ist machbar, weil die Post natürlich den Vorteil hat oder DHL natürlich den Vorteil hat, dass die mit Rückkauf und Restwert kein Problem haben, weil wenn das Auto aus dem Leasing zurückkommt, dann wird das einfach gelb foliert und muss dann als Pakettransporter den Rest seines Lebens buckeln und gehen dann halt in die Postflotte über. Deswegen können die so günstiges Leasing anbieten. Und es gibt ja, das ist ja förderfähig durch den Umweltbonus, die 4.000 Euro. Und dann gibt es durch verschiedene Förderprogramme nochmal bis zu 6.000 Euro drauf. Also du kannst den Neupreis beim Street Scooter auf fast 10.000 Euro drücken. Und dann bist du halt bei, glaube ich, unter 30.000 in der Grundausstattung. Und viel Sonderausstattung hat er ja nicht.
Aber 30.000 also sind für eine kleine Firma mit 2 Angestellten ein großer Betrag. Also trotz allem.
Ja, aber 269 Euro im Monat.
Das ist halt okay. Da kann man,
das halt nicht. Aber wie gesagt, die Lieferzeiten, ne? Also wie schnell ist das Fahrzeug lieferbar? Ist es mit seinen 150 Kilometer Reichweite und im Moment keine Schnellladung, ist es da praktikabel für den Handwerker? Ich meine, wenn du jetzt im Stuttgarter Stadtrand einen Handwerksbetrieb hast, dann hast du wahrscheinlich auch Kunden in Esslingen und Kunden in Ludwigsburg und Kunden hier, da kommen sicher mal schnell mehr als 150 Kilometer zusammen. Außerdem kennt man das ja, der Handwerker kommt, schaut sich's an und sagt, da muss ich erstmal ein Ersatzteil holen. Fährt dann zum Baumarkt, kommt zurück und sagt, jetzt habe ich das falsche Ersatzteil geholt und fährt dann nochmal zum Baumarkt und ruft dann an, er käme in 4 Wochen wieder, wenn das Auto gerade liegen geblieben ist. Ja, also deswegen finde ich schon in Ordnung und auch Lieferdienste, also es kann natürlich jetzt nicht sein, dass die Stadt nicht mehr beliefert wird mit Lebensmitteln oder Apotheken.
Wobei, wo ich mich gewundert habe, ist, über die Ausnahme war, wenn ich pendel, um zu meinem Schichtdienst zu kommen. Also ich zum Beispiel beim Daimler schaffe und dahin muss, in die Garage dort, dann darf ich das. Und das hat mich dann doch gewundert, warum die das dürfen, andere vielleicht nicht.
Ne? Ja, weil wenn der halt irgendwie um 6 Feierabend, ja gut.
Um 4 Uhr morgens also da sein muss, dann gibt es keine öffentlichen.
Ja, um 4 Uhr morgens, ja genau, dann wird es halt eng mit öffentlichen. Und ich glaube, die normalen Schichten bei Daimler gehen, glaube ich, von 10 bis morgens um 6, von 6 bis um 2 und dann wieder bis um 10 sind, glaube ich, die Schichtzeiten bei Daimler. Korrekturen bitte unten in die Kommentare schreiben, dankeschön.
Hört uns jemand von Daimler überhaupt? Die haben es nicht so mit Elektroautos. Stimmt,
oder jemand weiß, wie die Schichtdiensten bei Daimler sind. Ich glaube, du musst dann, glaube ich, schon nachweisen, dass du irgendwie nachts um 3 anfängst oder irgendwie um 4 Feierabend hast und dass das mit Öffentlichen nicht geht. Also, dass du einfach sagst, ich schaffe beim Daimler, gib mir mal eine Ausnahmegenehmigung. So wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und wenn man jetzt sich die Straßen anschaut in Stuttgart, ich meine, die wenigsten Fahrzeuge sind Handwerkerfahrzeuge oder Lieferfahrzeuge. Der Groß sind ja dann doch Privat-Pkw, die rumfahren und die Straßen verstopfen. Wir sehen viele Doppelkennzeichen, die durchfahren durch Stuttgart oder von außen einpendeln. Da brauchst du natürlich auch Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist auch Bestandteil des Pakets, mehr Park-and-Ride-Möglichkeiten zu schaffen am Stadtrand, also wie jetzt schon in Degerloch in der Albstraße, was auch wenige wissen, also wenn man irgendwie über die B27 einpendelt, von Süden her, dass man der Albstraße sein Auto abstellen kann und dann mit dem Parkticket kostenlos in die Stadt fahren kann. Und es dauert, glaube ich, 10 Minuten von da oben mit der U-Bahn.
Das geht schnell,
bis zum Charlottenplatz. Das ist relativ fix. Wahrscheinlich sogar fixer als mit dem Auto, wenn man irgendwie die Weinsteige runterfährt.
Und dann mal wieder Stau ist.
Genau, und dann muss ich in der Stadt noch einen Parkplatz suchen. Das Problem ist natürlich, wenn ich natürlich, die meisten sagen ja dem ja, und ich kaufe in der Stadt so viel ein, denn den Plasmafernseher kriegt man halt schlecht in die U-Bahn, das Doppelbett auch nicht. Aber ich glaube, wenn man irgendwie eine Flasche Wein und ein bisschen Käse in der Markthalle kauft oder die normalen Einkäufe des täglichen Bedarfs, die man normalerweise in der Stadt macht und oder auch Klamotten, das ist ja jetzt nicht, dass die 5 Tonnen wiegen, dass man das natürlich auch. Man muss natürlich umdenken, man muss Abstriche machen. Wie gesagt, es gibt kein verbürgtes Recht, dass man immer überall mit jedem Auto hinfahren darf. Und unterm Strich wird Stuttgart profitieren davon, weil natürlich die Aufenthalts- und Lebensqualität in der Stadt besser wird. Weil viele sagen, na dann fahre ich halt nicht mehr nach Stuttgart, dann bestelle ich nur noch online oder ich fahre halt nach Esslingen zum Einkaufen. Ja, aber dafür kommen halt vielleicht all die nicht mehr nach Stuttgart kommen, weil sie sagen, also sorry, zwischen 2 Autobahnen irgendwie durch die Fußgängerzone laufen, ist jetzt auch nicht so mein Traum für einen schönen Shopping-Nachmittag oder irgendwie sonst mich in der Innenstadt aufhalten, jenseits des Schlossplatzes, ist halt auch nicht so schön. Also ich weiß nicht, also gibt Leute, die finden es irgendwie schön, an einer vielbefahrenen Straße zu sitzen, in einem Straßencafé. Ich finde es halt irgendwie schöner, wenn da ein bisschen grün ist und Ruhe ist, wenn ich irgendwie im Straßencafé sitze. Und da bin ich wahrscheinlich
nicht die Einzige. Nein, bist du nicht, Jana. Ich bin auch so ein Romantiker.
Es werden sicher einige wegbleiben, aber es werden vielleicht auch dafür wieder andere hinzukommen. Und man sieht das ja auch in anderen Städten. Also ich meine, in London ist jetzt nicht die Innenstadt ausgestorben, weil es eine City-Maut gibt. In Kopenhagen, wo es Zufahrtsbeschränkungen gibt, oder in Amsterdam, wo es einfach, glaube ich, nicht wirklich Zufahrtsbeschränkungen gibt, es aber einfach völlig unsinnig ist, mit dem Auto in den Altstadtring zu fahren, weil da kannst du das Auto halt in die Kracht werfen, weil Parkplätze gibt es da nicht, es sei denn, du hast ein Elektroauto und findest noch eine Ladesäule. Und die Städte sind ja nicht ausgestorben, die Städte funktionieren ja trotzdem. Also da wird immer ein bisschen viel Panik gemacht, und dass die Leute zum Onlinehandel abwandern, liegt bestimmt nicht daran, dass sie keinen Parkplatz in der Stadt finden, sondern einfach, weil das Angebot besser ist.
Ja. Und günstiger oder ja. Was natürlich in Stuttgart ein Problem ist, ich habe ja mal Geografie studiert und da haben wir auch darüber mal gesprochen, dass eben Stuttgart keinen vollständigen Ring um die Stadt hat, Autobahnring. Ja? Also wir haben nur im Süden und im Westen, aber im Norden und Osten ist nichts. Das merkt man natürlich in der Stadt, weil die ganzen Fahrzeuge dann oftmals durch die Stadt fahren. Und dann Richtung Ludwigsburg oder umgekehrt. Und das ist natürlich ein großes Problem. Jetzt ist es so, dass eben dann ab 2019 alle Fahrzeuge mit der 4er Schadstoffklasse nicht mehr rein dürfen. Jetzt ist nur die Frage, wenn das so ist, dieses Verbot, dann muss dieses Verbot natürlich auch durchgesetzt werden. Sprich, es muss kontrolliert werden. Und da haben wir das nächste Problem, weil es gibt ja nicht die blaue Plakette. Die will ja unser Bundesverkehrsminister Herr Scheurer nicht. Und jetzt steht die Polizei da und sieht die Autos. Wie kontrolliert sie denn dann, Jana? Ich glaube, das geht ja nur, indem ich den Fahrzeugschein gucke. Also ich kann nicht mal den ruhenden Verkehr kontrollieren.
Die Polizei sagt, kontrollieren das gar nicht. Ich glaube, es hackt. Wie sollen wir das kontrollieren? Ich habe auch erst gedacht, na gut, die machen, schauen sich das Nummernschild an, machen eine KBA-Abfrage irgendwie über ihren Zentralrechner. Und dann kriegen sie die Euronorm des Fahrzeugs. Das ist wohl tatsächlich nicht so. Man muss tatsächlich wohl in den Fahrzeugschein gucken. 2018, Deutschland, Digitalisierung. Ein schönes Oxymoron.
Ein was?
Ja, Oxymoron.
Aha.
Eine lebende Leiche.
Achso, jetzt. Ja,
ein Widerspruch in sich selbst. Hoffentlich. Ja, wenn's
eine andere Frau neunmal
einfach klug. Mal in die Kommentare unten schreiben.
Schreibt's in die Kommentare, macht sie fertig.
genau. ja, man kann es nicht kontrollieren. Die Bundesregierung wehrt sich mit Händen und Füßen, wirft sich auf den Boden wie so ein quengelndes Kleinkind im Supermarkt und will keine blaue Plakette einführen, weil sie natürlich keine Fahrverbote will und lässt halt Länder, Städte und Kommunen ziemlich alleine dastehen, was eine ziemliche Unverschämtheit ist, weil ist ja nicht so, dass angeblich autohassender Verkehrsminister Winfried Herrmann die blaue Plakette will, sondern es sind ja auch der Deutsche Städtetag fordert die blaue Plakette. Es sind andere Bundesländer, die die blaue Plakette eindringlich fordern. Und gerade beim Städtetag kann man, glaube ich, nicht sagen, dass es eine linksgrün versiffte Baumumarmer-Veranstaltung ist, sondern der ist wohl eher schwarz dominiert. Ja, und die Bundesregierung wehrt sich. Deswegen wird es zwar auf dem Papier ab dem 1. Januar 2019 Fahrverbote für 3 und 4 geben. Wie die durchgesetzt werden, ist ein Rätsel. Ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie eine Lösung findet innerhalb der nächsten 5 Monate, wenn die Bundesregierung nicht endlich einlenkt. Das heißt, alles wird bleiben, wie es ist. Die Leute werden das irgendwann merken, so, ja, Moment, die können das ja gar nicht kontrollieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal eine Polizeikontrolle falle, wenn es beim Fahrzeug jetzt nicht tatsächlich von außen ansehbar ist, dass es ein uralter Dieselstinker ist, dann habe ich ja überhaupt keine Gefahr, dass auch den ruhenden Verkehr überwachen geht natürlich nicht, weil ich kann natürlich nicht sagen, so, lieber Verkehrsüberwacher, dann wart halt neben dem Fahrzeug, bis der Besitzer kommt. Ne? Dann ist der 2 Wochen im Urlaub, der Besitzer, dann wartet und dann man halt. Lungern da halt irgendwie lauter Verkehrsüberwacher neben Autos rum und schlagen ihr Zelt auf.
Es geht aber ein Verbot, nicht, das nicht kontrolliert wird, das wird nicht beachtet, sage ich jetzt einfach mal. Warum kann man das denn nicht so machen wie in Frankreich? Wenn ich zum Beispiel nach Paris fahren möchte mit meinem Auto, das habe ich ja kürzlich mal durchgemacht, dann brauche ich eine Plakette. Ja. Crit'Air heißt die Plakette, die klebt man sich vorne dran, kann man übers Internet bestellen, wenn man berechtigt ist. Die gibt es in verschiedenen Farben, je nachdem, wie viel Startschutz. Braucht man übrigens auch für ein Elektroauto. Also wenn ihr mit dem Auto im Elektroauto nach Paris reinfahrt, kümmert euch vorher um die Plakette, kostet ein bisschen mehr als 5 Euro, kann man wie gesagt übers Internet machen, wird relativ schnell zugeschickt, klebt man sich vorne drauf, dann ist man safe.
Auch für Straßburg, bitte? Brauchen wir so, ne? Für Straßburg brauchst du es auch.
Ach so, ja genau, für Straßburg brauchst du es auch, richtig. Ja. Und dann klebt man sich das vorne dran und dann kann man auch sehr leicht kontrollieren, also die Stadt kann dann sehr leicht kontrollieren, darf dieses Fahrzeug da drin rumfahren oder eben nicht. Warum sagt nicht Stuttgart, okay, wir machen eine eigene Plakette? Wenn du rein willst nach Stuttgart, dann brauchst du diese Plakette und die klebst du da vorne drauf. Und wenn du sie nicht hast, dann gibt's halt einen Strafzettel.
Ist die Frage, ob über die deutsche Kommunalgesetzgebung das überhaupt möglich ist, dass sie das dürfen? Wahrscheinlich eher nicht, dass sie das so regeln dürfen. Sonst würden sie es wahrscheinlich machen. Die andere Gefahr besteht natürlich darin, dass du irgendwann nur noch aus einem kleinen Loch aus deiner Windschutzscheibe rausgucken kannst, weil du halt eine für Düsseldorf brauchst, eine für Stuttgart.
Ja gut, da können sich die Städte zusammentun und sagen, wir tun uns jetzt mal zusammen und wir baldowern mal aus, wer welche Farbe bekommt. Und das gilt dann für alle Städte.
Ich mag deinen Humor.
Ja.
Es wäre so oder so ein absoluter Flickenteppich, wenn es überhaupt rechtlich erlaubt ist, das zu tun. Das Land darf es, glaube ich, nicht. Wurde auch festgestellt, der Bund wurde auch aufgefordert, die blaue Plakette einzuführen von den Gerichten. Ja, und das Problem ist ja, wenn wir jetzt, dann kommen wir jetzt zu den Euro 5 Fahrzeugen, Dieselfahrzeugen.
Die sind ja auch bald dran, wenn das nicht besser wird.
Genau, weil das Land sagt, wir warten erstmal ab bis 1. Juli 2019. Wenn sich dann die Situation nicht verbessert oder absehbar nicht verbessern wird, wird es auch, wie Sie so schön schreiben, dass die Stadt dann aufgefordert wird, den Luftreinhalteplan über den 1.1.2020 hinaus fortzuschreiben, was nichts anderes heißt, Euro 5 kannst du stehen lassen. Also wer heute noch ein Euro 5 hat, hier die eindringliche Warnung, verkauft die Karre. In einem Jahr ist sie wertlos.
Ja, weil wahrscheinlich die meisten sich nicht an dieses Verbot halten werden und es dann einfach keinen Fortschritt gibt. Ich bin sehr gespannt. Jetzt sind ja auch Gelder für Baumaßnahmen bereitgestellt worden, wobei ich mich frage, was man da in Stuttgart überhaupt bauen will an Straßen oder, ne, weil es ist ja eigentlich alles relativ eng da. Jetzt kam, damit sind wir beim nächsten Thema, Winfried Herrmann um die Ecke. Der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, der wahrscheinlich unseren Podcast auch hört, weil wir hatten ja die Idee, ich glaube, ich war das sogar, zu sagen, hey, lass uns doch in Stuttgart eine Seilbahn bauen. Wir haben ja damals drüber diskutiert.
Ja, und die Akkuzüge.
Das ja, richtig. Gruß an Winfried Herrmann, falls er uns zuhört. Jedenfalls wird jetzt im Auftrag von Winfried Herrmann mal geguckt in Stuttgart, ob es Sinn macht, da eine Seilbahn zu bauen oder sogar mehrere Seilbahnen zu bauen. Jetzt muss man sagen, in Südamerika ist es inzwischen gang und gäbe, dass in den Städten, die stark besiedelt sind, Seilbahnen gebaut werden. Insbesondere dann, wenn große Höhenunterschiede bewältigt werden müssen, weil da ist die Seilbahn unschlagbar. Also jedes Schienenfahrzeug hat einfach Grenzen, was die Steilheit der Schiene betrifft, ja. In Stuttgart haben sie es ja so gelöst, dass sie da die Zacke haben, ne? Also so eine Zahnradbahn.
Und eine
Standseilbahn, genau, am Friedhof, genau. Jedenfalls will jetzt Winfried Herrmann mal kontrollieren oder prüfen lassen, ob das Sinn macht, eine Seilbahn zu bauen. Finde ich eine gute Sache. Jetzt habe ich versucht, den Antonino Zeitler zu sprechen, beziehungsweise zu bewegen, bei uns im Podcast aufzutreten. Der Antonino kennt man vielleicht als Buzzing Danzai, der auch YouTube-Videos macht und sehr, sehr lange Elektroautos fährt. Ist ja der Vorstand eines Vereins, der gegen eine Seilbahn in Wuppertal kämpft. Und jetzt hätte ich gerne noch mal mit ihm drüber gesprochen, was er dann davon hält, wenn in Stuttgart so eine Seilbahn gebaut wird, beziehungsweise was da eigentlich die Gegenargumente sind. Weil bisher habe ich immer nur Argumente dafür gehört. Und ich finde die eigentlich relativ gut, weil eine Seilbahn relativ wenig Platz wegnimmt in einer Stadt und andere Verkehrsmittel nicht behindert, weil das Ganze ja über die Stadt schwebt. Beziehungsweise dann gibt es natürlich Pfeiler zwischendrin, aber die brauchen auch relativ wenig Platz. Es braucht einfach wenig Verkehrsfläche, sollen wohl auch recht zuverlässig sein und die Seilbahn ist leise. Ich würde gerne mal hören, was der Antonino für Gegenargumente nochmal hat. Wir haben ihn schon mal in der Sendung gehabt, per Mail, wenn ich mich richtig erinnere.
Nein, wir hatten ihn auch als...
Ah ja, okay. Ich würde vorschlagen, ich versuche nochmal fürs nächste Mal, weil heute hat er keine Zeit, ganz spontan, da war er schon wieder unterwegs. Ich schlage vor, wir greifen das Thema einfach nochmal in der nächsten Folge mit ihm zusammen auf, weil ich einfach gern mal die Gegenargumente hören wollen. Ich finde ehrlich gesagt kein großartiges Gegenargument, aber er hat dann einige und die würde ich mir gerne nochmal von ihm anhören und nochmal mit ihm drüber diskutieren. Vielleicht ist es in Wuppertal blödsinnig, aber in Stuttgart macht es ja vielleicht Sinn. Wo sollen denn die Linien gebaut werden? Irgendwie nach Cannstatt, glaube ich, soll eine Linie gebaut werden. In Vaihingen soll eine Linie gebaut werden, glaube ich. Oder überlegt man sich, was zu bauen?
Und Untertürkheim.
Also für mich würde es eigentlich Sinn machen, wenn ich irgendwie vom Fernsehturm runter mitten in die Innenstadt.
Das fände ich cool.
Nee, gut, vom Fernsehturm runter mitten in die Innenstadt kannst du die U7, die U15, die U8
ja. nehmen.
Die brauchen, glaube ich, 7 Minuten, bis sie in
der Stadt sind. Okay, das heißt, da brauchen wir es nicht.
Brauchen wir keine. Das Problem der Seilbahn, wir können ja vielleicht schon mal ganz kurz drüber reden, ist natürlich, dass sie nur für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sinnvoll sind. Also können da jetzt nicht irgendwie 14 Haltestellen einrichten, sondern maximal irgendwie 1-2 Haltestellen, weil sonst funktioniert das Ding ja nicht mehr.
Richtig.
Dann ist es optisch, glaube ich, jetzt auch nicht das Schönste.
Findest du? Ich finde Seilbahnen schön.
Ja, für Anwohner ist es vielleicht auch nicht so geil, wenn die den ganzen Tag irgendwelche Gondeln an ihren Fenstern
vorbeiziehen. Kann man winken.
Die Leute in die
kann
Fenster
winken.
Reinschauen. Ja, kann man winken.
Nur blöd, wenn man unter der Dusche steht, ja. Wobei.
Ja, ich fänd's halt nicht so spannend, irgendwie, wenn wir am Tag irgendwie 700 Leute ins Fenster gucken können oder in der Stunde, wie viele Leute da auch immer drin sitzen. dann hat Nino hat ja dann auch drüber gesprochen, der Energieaufwand ist wohl sehr hoch, die zu betreiben, also deutlich höher als für andere Verkehrsmittel. Es gab ja diese Machbarkeitsstudie, jetzt wird das irgendwie in einem Pilotprojekt untersucht. 4 Trassen hat das Land und die Stadt zusammen irgendwie in Aussicht. Und dann soll auch tatsächlich nur für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen dienen. Ob das jetzt sinnvoll ist für die Stoßzeiten, die vielleicht in Cannstatt oder in Untertürkheim, da steht ja das Daimlerwerk, entstehen, dafür eine Seilbahn zu bauen, die dann irgendwie in den Stoßzeiten ausgelastet ist und den Rest des Tages leer rumgondelt, kann man, glaube ich, darüber diskutieren. Aber ich muss dich leider enttäuschen, Winfried Herrmann ist schon länger Fan der Seilbahn, als es unseren Podcast gibt.
Ach, jetzt mach mir doch nicht wieder meine Welt kaputt.
Und
ich bin da so ein bisschen wie Donald Trump. Ich mache mir meine eigene Welt und, ne, und du kommst her und machst sie kaputt.
Ja, genau. Ich bin halt dann dein Erdungsstab. Lass mich dein Erdungsstab sein.
Okay. Ja, er hat die Idee wohl schon länger und ja, aber jetzt wird es tatsächlich mal geprüft und ich bin mal gespannt, was bei der Prüfung rauskommt und ob da vielleicht rauskommt, ja, macht Sinn. Lass uns das bauen, weil es kann dann auch relativ schnell vergleichsweise realisiert werden, also innerhalb von 10 Jahren, was für so ein Ding ja relativ schnell ist, um eine S-Bahn oder eine U-Bahn zu bauen, da brauchst du deutlich länger, bis du das auf die Kette kriegst.
Ja, vor allen Dingen also auf den Strecken. Also wenn ich die S-Bahn oder die U-Bahn über das grüne Feld baue, geht das natürlich deutlich schneller. Und man kann auch schneller bauen, als man bei uns
baut. Ja gut, das wenn du mal in China warst, dann weißt du, wie schnell bauen geht.
Ja, du musst gar nicht so weit reisen, du kannst nach England fahren. Das ist schön, die machen, bei denen sind, glaube ich, alle Großprojekte immer unter Plan in Zeit und Geld. Und das hat den Grund, dass zum Beispiel Autobahnen, Bahntrassen und so werden hauptsächlich über private Rentenfonds finanziert. Okay. Und die haben ein besonderes Planungsverfahren, was die da anwenden. Das heißt, da werden von Anfang an ehrliche Zahlen kommuniziert. Wir haben ja oft so, wie bei Stuttgart 21, wo dann irgendwie gesagt hat, das Ding kostet nur 2,5 Milliarden Euro und das ist super. Oder ich weiß gar nicht, wie hoch der Wert war beim ersten Mal. Oder auch BER, wo man dann sagt, das wird total günstig, um halt das Ding politisch durchzudrücken. Und dann kommt dann immer das bittere Erwachen. Das gibt es halt in England nicht, weil die ein anderes Planungssystem haben, wo sie eben genau solche Dinge vermeiden und dann auch sehr hohe Vertragsstrafen drohen, wenn du Geld und Zeitplan nicht
einhält. Okay. Wir gehen mal von Stuttgart, 314 Kilometer Luftlinie weg. Und wo kommt man da hin? Nach Aachen. Und in Aachen, na, das war mal eine Überleitung, Jana, da guckste. Und in Aachen
fährt da auch eine
Seilbahn. Fährt keine Seilbahn, aber wäre vielleicht auch vielleicht dort sinnvoll. Ich weiß es nicht. Ich kenne Aachen ehrlich gesagt nicht, war glaube ich noch nie dort. Aber ich sollte vielleicht mal hingehen, denn dort wird jetzt der Ego produziert und da ist jetzt Produktionsbeginn. Hurra!
Hurra! Genau, die Woche war Werkeröffnung. Konnte man sich bei Facebook im Livestream anschauen. Also man konnte sich hauptsächlich die Reden der Honoration anhören, also dem Herrn Professor Schuh, der Chef von Ego, Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, war auch da.
Holla.
Und ist natürlich für das Land ist das natürlich ein großer Faktor. Ne? Also wenn sich da neue Industrie ansiedelt und es ist ja auch anzusehen, dass das Ding läuft und die das relativ schnell ans bekommen, das schafft natürlich Arbeitsplätze und Prestige für die Region und zieht natürlich weitere Investitionen an. Eigentlich sollte ja Produktionsbeginn sollte ja eigentlich schon im Mai sein, 15. Mai. Da hat der Schuh dann auch bei der Eröffnung erklärt, warum das nicht geklappt hat. Und zwar war irgendein Zulieferer, der wurde von einer anderen Firma übernommen, der Zulieferer für ihre Lenkachsen oder Lenkgestänge und Pedalerie wurde übernommen und der neue Eigentümer hat dem eigentlichen Zulieferer untersagt, an Ego Teile zu liefern.
Was? Warum das? Weiß man warum?
Und dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich haben die gesagt, wollen wir nicht. Und dann standen die relativ kurzfristig von heute auf morgen ohne Lenkgestänge und
Pedalerie. Ja gut, dann kann man erstmal ohne Lenkgestänge. Ich meine, wer braucht Lenkgestänge?
Ich meine, wenn du keine Pedale hast, brauchst du auch keine Lenkung. Eben.
Es fährt doch alleine.
Kannst reinhocken, kannst ein Blumengübel draus machen. Haben dann aber wohl jetzt geschafft, bei PSA, also Citroën Peugeot, die Teile zu beziehen. Das heißt, jetzt ist...
Produktion. Aber das finde ich jetzt erstaunlich, dass die Konkurrenz, die ja auch mit Elektroautos unterwegs ist, recht gut, ne? Dass die tatsächlich da an die liefern. Finde ich erstaunlich.
Ja, aber das finde ich nicht erstaunlich, weil die Automobilindustrie ist ja
gut, die arbeiten oft zusammen. Sie ist smart zum Beispiel.
Ja, Renault arbeitet, also Mercedes arbeitet mit Nissan zusammen für diesen komischen Pickup-Truck, den sie jetzt rausgebracht haben, der natürlich auch schon in der Stadt rumfährt. Oder mit Renault beim Citan, Kangoo oder beim Smart.
Gut, aber der Wagen aus Aachen, der konkurriert ja im Grunde direkt mit dem Renault Zoe.
Ja, aber PSA ist ja nicht Renault. PSA Citroën Peugeot.
Ja, ich nehme alles zurück, ich bin blöd.
Aber er konkurriert mit dem Ion und dem Cicero.
Ja gut, die sind tot, die Dinger. Entschuldigung, ja, alle, genau, die das fahren. Ich finde es ein tolles Auto, ganz klasse, wunderbar. Ich bin noch nie drin gesessen, aber ich habe es mir schon angeschaut. Ganz, ganz tolles Auto und ich weiß, es gibt große Fans dieser Autos. Nur ich würde es mir jetzt halt nicht mehr kaufen, weil es ist halt doch ein bisschen aus der Zeit. Aber es ist ein tolles Auto.
Ja, das.
Also jetzt bitte nicht mich steinigen, ja, in den Kommentaren. Ja, tolles Auto, Wahnsinn. Also allein wie das aussieht, so schick, ganz toll.
Da kommst du mir hin zwischen zwei Pollern durch. Ja. Das ist schön schmal.
So.
Ja. Ja, wenn du keinen Parkplatz findest, steckst du in die Straße.
Das könnt ihr übrigens jetzt kommentieren. Alle auf Jana, lasst mich in Ruhe. Ja, wann kann ich denn das?
Soll das Elektroauto fahren? Das,
ja, wann kann ich denn den ersten Ego mir in die Garage stellen? Also wann fangen die an, die tatsächlich auszuliefern? Weißt du das? Dauert das jetzt noch ein paar Wochen oder noch ein paar Monate oder?
Das, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis dann tatsächlich welche kommen.
Ja, das war eine sehr präzise Antwort. Ja, das sucht gerade im Internet, ja, wann ist Auslieferung?
Genau. Konfigurator, Lieferzeit. Warte mal, schnell mal ein Konfigurieren. Ja, ich war, das ging dann auch in die Mittagspause, der Livestream, und ich musste dann in die Kantine. Wurde da schon heiß erwartet von unserer Kantinenmitarbeiterin, die mir meinen Teller vollpackte. So. Ja, auf jeden Fall wird er jetzt gebaut.
Ist doch schon mal schön. Und wenn etwas gebaut wird, wird es ja dann auch irgendwann mal ausgeliefert. Und dann bin ich mal gespannt, wann man die ersten im Straßenverkehr sieht. Hast es jetzt endlich, ja. Mensch.
Nein.
Dann liefern wir es einfach in den Shownotes nach. Schaut in die Shownotes, da könnt ihr dann sehen, wann Auslieferungsbeginn, genau, ist.
Oder vielleicht weiß, Herbst 2018. Na also,
geht doch, warum denn nicht gleich so, Jana?
Ja. Stimmt. Nein, Entschuldigung, die Sitzheizung gibt es ab 2018. Lenkradheizung ab Frühling 2020.
Okay. Das heißt aber, vor Herbst 2018 müssen die Fahrzeuge ausgeliefert werden. Weil nur eine Sitzheizung ohne Fahrzeug ist irgendwie ziemlich sinnlos, denke ich. Gut, aber das ist eine schöne Sache. Ich bin mal gespannt. Haben Sie auch gesagt, wie viele Sie produzieren wollen pro Monat? Übrigens, Tesla hat die 5000 ja zwischenzeitlich geschafft. Aber ich glaube, das haben wir bei der letzten Folge schon gesagt.
Habe ich nicht zugehört. Eine schöne Anekdote war noch irgendwie, dass Herr Laschet dann in seiner Rede, wir wissen ja, dass Herr Schuh an die Elektromobilität glaubt, aber nur auf der Kurzstrecke.
Ja.
Ist ja der Meinung, dass...
Da müssen wir mal mit ihm sprechen.
Dass es nicht sinnvoll ist, für ein paar Mal Langstrecke zu fahren, 70, 80, 90, 100 Kilowattstunden die ganze Zeit spazieren zu fahren, sondern dass es dann sinnvoller ist, mit einem Plug-in-Hybrid zu fahren. Das ist seine Sicht der Dinge, die muss man respektieren, kann man ja drüber diskutieren. Herr Laschet hat das gerne aufgenommen und hat dann auf der Eröffnung eines Werkes für Elektrofahrzeuge den Diesel gepriesen. Da habe ich aber auch gedacht, jetzt geht's aber los.
Jetzt nicht im Ernst, oder?
Ja. Das kann ja wohl jetzt nicht sein.
Sag nur mal ganz kurz die Kerndaten des Ego. Wie weit komme ich damit? Ich glaube, da gibt es ja verschiedene Versionen, ne?
Ja, da gibt es den 20, 40 und 60. Der hat entweder eine 14, 17 oder 23 Kilowattstunden Batterie plus minus. Ich sehe gerade, das Fahrzeug ist noch nicht homologisiert. Ja, verhält sich Änderung der technischen Varianten. Also kann wohl noch ein bisschen dauern, bis er geliefert wird. Ja, bestellen kann man ihn schon mal. Also es gibt...
Aber was hat er jetzt für eine Reichweite mit dem größten Akku, mit dem 23 kW Akku? kWh Akku.
Also ich denke mal, kWh Akku, da
hab's gemerkt.
Er wohl... Also erstmal ist er nur früher... Ab Herbst 2018, der Ego 60, also mit der größten Batterie. Also der, also den Konfigurator haben sie wohl irgendwie bei der Werkseröffnung vergessen zu eröffnen. Der ist eine Katastrophe.
Ja gut, was hat der denn für einen Verbrauch? Dann rechnen wir das schnell aus. Wir sind ja klug.
NEFZ 194 Kilometer, gut. Bei normalen Temperaturen 150 Kilometer beim 60er.
Dann kommen wir also knapp über 100, wenn es nach NFZ ist.
194 nach NEFZ.
Ja, bei NFZ ist ja sehr optimistisch immer, was die Reichweite betrifft.
Genau, die sagen bei normalen Temperaturen 100.
Also kommt er knapp über 100. In echt.
Also der hat eine 23,9 Kilowattstunden Batterie und ist eine kleine Hutzel. Also wenn der 23 Kilowattstunden noch
dann haben sie was falsch gemacht.
Dann haben sie was falsch gemacht. Ich denke mal, 150 Kilometer sind auf jeden Fall locker drin. Ne, der 40er hat 17,9 Kilowattstunden. Da geben es NEFZ 146 an. Also wird wohl der Verbrauch real irgendwo bei 15 Kilowattstunden liegen, was
völlig okay ist.
Nicht mehr. Nee, also für das Auto ist es völlig nicht okay.
Du meinst, es ist zu viel, weil das Auto sehr leicht ist und andere...
Sehr leicht, ja. Sehr klein, das hat jetzt auch nicht irgendwie 100 kW Leistung.
Ja, aber gut, wo kann man dann dran schrauben, dass es weniger wird? Also natürlich in der Aerodynamik. Wo kann man noch schrauben?
Muss man bei Hyundai fragen. Der Ioniq fährt mit 11, 12 Kilowattstunden auf der Autobahn mit 13, 14.
Wie machen die das? Also nur über den Luftwiderstand oder gibt es da noch andere Schrauben, an denen ich schrauben kann? Also Motor.
Ja, Motortechnik. Da ist aber nicht viel zu holen. Und Invertertechnik. Also beim Hyundai liegt es wohl hauptsächlich auch an den Invertern. An der
was?
Inverter.
Im Inverter jetzt.
Genau, also der Inverter macht aus dem Gleichstrom, aus der Batterie.
Wechselstrom.
Drehstrom. Weil das sind ja Asynchronmaschinen, Drehstrommaschinen. Ich glaube, der Igo fährt mit einem Permanenterregten von Bosch. Der kriegt ja den Antriebsstrang von Bosch. Also guck mal, der Igo 20 hat 20 kW Leistung, Dauerleistung. Ja, 14,9 Kilowattstunden Batterie, das ist ein bisschen weniger als der Smart. Und die sagen, bei normalen Temperaturen liegt die Reichweite bei etwa 105 Kilometer. Das heißt, sie gehen von einem Verbrauch von 14 Kilowattstunden aus. Fänd ich ein bisschen viel für das kleine Auto, weil die Zoe fahre ich mich auch mit 14 Kilowattstunden. Ja. Und im Stadtverkehr fahre ich die Zoe mit 11 Kilowattstunden. Und sie sagen hier, die reale Reichweite im Stadtverkehr liegt bei 105 Kilometer.
Gut, aber der Herr Schuh hat ja gesagt, ich will ja sowieso nicht, dass die Leute weiter mitfahren, ich will, dass sie damit in der Stadt rumfahren. Und da reicht das.
Ja gut, aber ich meine, Effizienz ist Effizienz. Ja. Ne? Wir sagen ja immer, Leute, Strom reicht nicht, dann muss man ja nicht irgendwie uneffiziente Autos bauen, weil sie nicht weit fahren sollen.
Gut, wir verfolgen das mal weiter und gucken mal, wenn das Auto dann auf der Straße ist, wie es dann tatsächlich aussieht, würde ich vorschlagen.
Genau. Gut. Also Igo 60 soll auch der erste sein, der kommt, also der mit dem 60 kW Motor und der 23,9 Kilowattstunden Batterie. Hier steht Herbst 2018.
Ja. So, dann lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar, wenn du einverstanden bist.
Gut. Okay.
Und zwar zu den Zulassungszahlen.
Was?
Zulassungszahlen? Ja. Ah, Zulassungszahlen. Das finde ich immer interessant, wobei man muss eins vorneweg sagen. Wir würden deutlich höhere Zahlen haben, wenn die Autohersteller besser liefern könnten. Es ist immer noch das Problem, dass wir Leute haben, die bestellen und dann 9 bis 12 Monate warten müssen, bis sie ihr Fahrzeug bekommen. Und dann heißt es ja immer in den Medien, ja, das funktioniert alles nicht so richtig, weil es wollen die Leute ja nicht. Doch.
Die Nachfrage ist so, genau.
Das ist einfach falsch. Flop. Weil
der Umweltbonus
flop. Es ist falsch, weil wenn ich ins Autohaus gehe und sage, ich will mir jetzt einen Smart kaufen, mal ein Beispiel rauszugreifen. Ich will einen Smart kaufen, gehe ins Autohaus und will einen Elektro-Smart kaufen. So, dann komme ich da an den Verkäufer und dann sage ich dem, also pass mal auf, ich hätte gerne einen Elektro-Smart. Dann sagt er, Verkäufer, ja, kannst du haben, dann haben wir so eine Lieferzeit, 9 bis 12 Monate, dann kriegst du deinen Elektro-Smart. Aber wenn du guckst hier, guck mal, da gibt es doch noch den mit dem Diesel oder den mit dem Benzin, den kannst du in ein paar Wochen haben. Ich meine, dass die Leute dann umsteigen von Elektro auf, ne?
Ja, vor allem kostet nur die Hälfte.
Es kommt noch dazu. Ja, aber dann ist es ja kein Wunder, dass die Leute nicht bestellen. Beziehungsweise es gibt halt viele Leute, die trotzdem bestellen und dann halt 9 bis 12 Monate warten müssen und erst dann in der Statistik auftauchen können.
Ja. Also in der Zulassungsstatistik tauchen sie dann auf, in der BAFA müssten sie eigentlich direkt auftauchen, weil man mit dem unterschriebenen Kaufvertrag den Antrag stellen kann. Da gibt es dann aber auch Fristen, ich glaube 9 Monate zwischen Abschlusskaufvertrag oder zwischen Antrag auf Prämie, dürfen nur 9 Monate zwischen Antrag auf Prämie und Auslieferung
liegen. Okay.
Also das ist deswegen, dass du jetzt nicht Prämie beantragst für Fahrzeuge, die es noch gar nicht gibt.
Aber wenn ich jetzt einen Smart bestelle und sage, hier ist der Vertrag und dann dauert die Auslieferung aber nicht 9 Monate, sondern 10 Monate, dann muss ich wahrscheinlich einen neuen Antrag
stellen. Ja, dann muss man dann so einen Antrag auf Verlängerung stellen, aber da kommt ja dann noch hinzu, dass die Mitte 2019 ausläuft, der Umweltbonus. Ja, das heißt, es kann also sein, dass du dein Fahrzeug erst danach bekommst.
Dann habe ich Pech gehabt. Danke, lieber Autohersteller.
Danke,
Merkel. Danke, Merkel, genau.
Denn die Bundesregierung muss halt den Bonus verlängern. Nicht finanziell, aber zeitlich. Finanziell, der Topf ist ja noch voll. Da gibt es ja auch erste Zeichen, dass da ein Wille besteht, das zu verlängern. Im Moment nur aus der SPD. Die CDU ist mit anderen Themen beschäftigt.
Ja, die kümmert sich gerade um die 5 Flüchtlinge, ne, an der Grenze da so.
Ja, genau.
Ganz wichtig.
Ganz wichtiges Thema. Also Elektromobilität ist jetzt auch nicht das wichtigste Thema der Welt, aber ist ja gerade Digitalisierung, ne, dass man einen Fahrzeugschein gucken muss, dass die Behörden Fahrzeugscheine gucken müssen, um die Schadstoffklasse herauszufinden. Dass man in Stuttgart, sobald man ein Gebäude betritt, nur noch Edge-Empfang hat, wenn überhaupt so Themen. Pflege, Schulen, Bildung, bist der Lehrer. Ich freue mich auch immer, dich wiederzusehen, dass die Schule dir nicht aufs Dach auf den Kopf gefallen ist.
Na, so schlimm ist es bei uns auf dem Land nicht,
was das betrifft. Oder du in den Überstunden verschleißt wurdest oder im verzweifelten Versuch, eine dienstliche E-Mail-Adresse bekommen, verzweifelt bist.
Ja, ist okay.
Und mit Brieftauben züchtest und so weiter und so fort. Aber wir wollten eigentlich über die Zulassungszahlen reden. Also wie gesagt, das Problem ist die Lieferzeit der Fahrzeuge weil es ja immer heißt, wir würden auf den deutschen Autoherstellern rumhacken, hacken wir jetzt noch ein bisschen auf den asiatischen Autohersteller rum. Bei Hyundai sieht es nicht besser aus. Auch beim Ioniq sind es 9 bis 12 Monate, beim Nissan sind es 10 Monate. Im Moment sind tatsächlich kurzfristig lieferbar nur Tesla Model S und X. Renault Zoe, haben wir vergangene Sendung drüber gesprochen, das ist auch gerade noch ihr Unique Selling Point, die kurzfristige Lieferzeit und der Preis.
Und die Reichweite, muss man schon sagen.
Ja, und die Reichweite. Aber sie stinkt halt gegen den Ioniq ab.
Ja.
Also, ja, stinken tut sie ja nicht. Sie knistert gegen den ab. Aber auch beim Nissan Leaf sind es 10 Monate Lieferzeit und kurzfristig lieferbar ist, wie gesagt, Tesla SNX, Renault Zoe und BMW i3. Ansonsten lange Lieferzeiten. Das zeigt sich auch in den Zulassungszahlen, weil im ersten Halbjahr, die ersten 6 Monate 2018 sind ja rum. Darfst du dreimal raten, wer gewonnen hat?
BMW i3.
Möp.
Renault Zoe.
Genau, die Renault Zoe hat knapp gewonnen mit 2691 Einheiten vor dem VW e-Golf mit 2561 Einheiten. Das sieht man aber auch, die Zahlen gingen in den Vermonaten, also der hat ja ziemlich zugelegt in der zweiten Hälfte 2017, geht jetzt langsam zurück, weil auch beim Golf im Moment ist er eigentlich gar nicht bestellbar. Oder nicht mit der Wunschkonfiguration bestellbar. Auch die haben massive Lieferprobleme. Ja, Platz 3 war dann auch schon der Smart Fortwo mit 2333 Einheiten. Ist auch gut. Sieht man aber auch, die Zahlen gehen auch deutlich zurück in den vergangenen Monaten. Die haben halt jetzt ihren Stockpile aufgekauft, also das, was sie auf Halde produziert haben. Vor Verkaufsbeginn produzieren die halt ein paar tausend Fahrzeuge. Und fangen den an abzuverkaufen. Damit kann man schnell Marktfluten, Zahlen hochdrehen, Zulassungszahlen schaffen, die Händler versorgen mit Fahrzeugen. Und jetzt produzieren sie quasi nach. Also jetzt, deswegen kommen jetzt natürlich auch die großen Lieferzeiten. Deswegen sieht man das in den vergangenen Monaten die Zulassungszahlen beim 4 und 4-2 deutlich zurückgegangen sind. Also so die Dimension. Im Januar hatten wir beim 4-2 noch 729 und im Juni noch 122, im Juli waren es dann wieder 264. Der größte Loser an Serienfahrzeugen ist, lass mich kurz gucken, der Ford Focus. Ja.
2 Stück.
Ja, es ist ein Serienfahrzeug. Nein, es ist 17.
17.
17. Die hatten im März einen Verkaufsrekord mit 10 Fahrzeugen, also Zulassungsrekord. 17 ist der größte Loser bei den Serienfahrzeugen, beziehungsweise Citroën. Nee. Das ist irgendwas? Ach, der E-Mi-Havi.
Ja, der C0, das ist tolle Fahrzeug.
Er hat 45.
Ah, immerhin. Gibt noch Leute, die kaufen
immerhin.
Den. Toll. Ist ja auch ein tolles
der
Auto.
Der Peugeot e-on hatte letzten Monat 70, warum er die herkam. mit 104. Sind jetzt auch keine. Und natürlich dann Daimler, das Beste oder nichts. Hat ja im Moment, beziehungsweise Mercedes hat ja im Moment kein reines Elektrofahrzeug im Angebot. Die haben aber wohl irgendwie, tauchen jeden Monat noch so ein paar B250e auf, die so irgendwo rumstehen haben und finden, so, ach guck mal, da steht auch einer, können wir ja noch zulassen. Waren im Juni 8 insgesamt 80 im ersten Halbjahr, macht einen Marktanteil von 0,46% aus.
Da ist noch Luft nach oben.
Zufrieden sein. Da ist noch Luft nach oben, ja. Insgesamt hatten wir 17.234 neu zugelassene Fahrzeuge im ersten Halbjahr ein Marktanteil von 0,9%, immerhin.
Ja.
Ja, also kann man schon jetzt sagen, ist schon mehr als 0,1%, wenn wir es noch vor 2 Jahren hatten. Und um die Zahl mal in Relation zu setzen, die 17.234 Einheiten, wir hatten 2016 insgesamt 11.410 und 2017 25.056. Also wir sehen, der Markt wächst, so wie er wachsen kann. Alles, was verkauft werden kann, wird eigentlich verkauft. Die Gebrauchtwagenpreise, haben wir auch schon drüber gesprochen, sind ja extrem stabil. Also da ein Schnäppchen zu finden, muss man schon gut suchen. Ab und zu findet man wieder eins. Schauen wir mal, wie die nächsten Monate weitergehen, wenn man da die BAFA-Zahlen neben dran legt. Die Anträge gehen ja zurück, die monatlichen. Also es werden immer weniger Anträge im Monat gestellt. Ob das sich jetzt auch auf die Zulassungszahlen auswirkt, dass die dann einbrechen. Also wir sind jetzt dieses Jahr fast konstant über 2.500 Fahrzeuge pro Monat, außer im Juni. Da waren es knapp drunter. Schauen wir mal, ob wir das Niveau halten können. Wenn dann, ja. Zur Million ist noch viel Platz, aber auf der anderen Seite mehr Platz für uns an der Ladesäule. Ja.
Die ja immer zahlreicher werden, was ja schön ist. Wir haben uns ja vorhin unterhalten über Stuttgart und öffentliche Verkehrsmittel. In Stuttgart sitzt natürlich auch Mercedes und die kommen jetzt mit was Neuem um die Ecke. Man möchte sagen endlich, weil, warum sage ich gleich, nämlich mit dem E-Citaro. Das ist ein Bus für
ein Stadtbus.
Genau. Und ich sage deswegen, na endlich, weil in China gibt es zum Beispiel schon eine Stadt, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie sie heißt, ich komme einfach.
Shenzhen. Genau.
Die ja schon längst umgerüstet haben auf E-Busse, sind immerhin 16.000, wenn ich mich richtig erinnere, 16.000 Busse, die da durch die Gegend gucken, die haben das schon längst. Jetzt kommt Mercedes mal so langsam um die Ecke und sagt, hey, wir haben ja auch einen Elektrobus. Die Busse in Shenzhen übrigens von BYD, die sitzen da nämlich auch. Und ja, jetzt sagt Mercedes, wir haben auch einen Bus. Hurra. Wir gehen jetzt damit in Serie.
Er ist sogar bestellbar und lieferbar. Also er soll ja noch dieses Jahr ausgeliefert werden, die ersten E-Citaros. Ich glaube, Mannheim bekommt welche. Die Woche war ja die Präsentation in Mainz. Mainz hat, glaube ich, noch keine Elektrobusse bestellt. Die brauchen immer ein bisschen länger. Die Stadt bestellt jetzt auch das erste Mal Busse mit Klimaanlage.
Wow!
Ja, wobei ich da eh skeptisch bin, irgendwie ins 30 Grad draußen sind, in 19 Grad warmen Bus, Kaltbus einzusteigen, da 10 Minuten zu hocken, mir eine Erkältung zu ziehen und dann irgendwie wieder auszusteigen in die Hitze. ja, gut. Aber ich war eh
kein Öffentlich. Wenn du mal bei 40 Grad in Peking in einen voll besetzten Bus steigst, wo der Arbeiter von der Baustelle direkt neben dir schwitzt bei 40 Grad, dann willst du lieber eine Erkältung haben, glaube mir. Also es ist nicht übertrieben. Ich stand schon bei 40 Grad in einem völlig überfüllten chinesischen Bus neben dem Arbeiter, daneben die Sekretärin voll parfümiert und geschminkt und daneben der weiß nicht was. Also es war herrlich. Also diese Düfte da drin und diese schweißgetränkte Luft, herrlich.
Ja, weil du gerade sagst, endlich kommt Daimler mit einem E-Bus. Das ging ja jetzt auf einmal ganz schnell.
Ja.
Weil die hatten ja vergangenes Jahr diesen Future-Bus vorgestellt. So Thema autonomes Fahren und so war der ja ganz groß. Und auf die Nachfrage, ob es den auch mit Elektroantrieb gibt, war so, ja, schweigen. jetzt haben wir 2018 und 2018 gibt es einen Elektrobus von Mercedes-Benz, die übrigens bei EvoBus, glaube ich, gebaut werden in Mannheim. Und 250 Kilowattstunden Batterie soll er haben, 243 sind es, wiegt 13,5 Tonnen, ist ein Solo-Bus. Für alle, die nicht so gerne sich mit Bussen beschäftigen, Solo-Bus heißt, es ist halt kein Gelenkbus.
Ah, okay.
Sondern so ein kurzer halt. Er soll damit 250 Kilometer Reichweite haben, im Idealfall, und Worst-Case-Szenario sind 150 Kilometer. Heizen tut er mit einer Wärmepumpe, da hat man bei Daimler gelernt und sich auch mal innovative Techniken angeguckt, also in Anführungszeichen innovative Techniken gibt es ja schon länger. Klimaanlage hat er auch, also muss auch nicht schwitzen. Und diese 150 Kilometer sind dann auch wohl drin, wenn Klimaanlage oder die Heizung läuft. Aufladen im Moment nur mit CCS im Depot dann. Ja, das heißt, wird dann natürlich schwer, wenn die Routen des Busses am Tag über 150 Kilometer sind. Kenne ich mich jetzt nicht aus, aber es gibt bestimmt zahlreiche Routen, die drunter liegen, aber wahrscheinlich auch deutlich mehr, die drüber liegen. über den 150 Kilometer, aber es soll künftig auch diese Option auf dieses Opportunity Charging geben, also das heißt dieser Stromabnehmer auf dem Dach, der dann an der Haltestelle schnell mit 700 kW reinbrezelt. Die Ladeleistung von CCS ist jetzt nicht angegeben, aber wenn die sagen, im Depot, schätze ich mal, wird das wahrscheinlich 50 kW sein. Dann braucht er natürlich, also dann ist Schnellladung natürlich nur noch relativ, weil dann braucht er nämlich 5,5 Stunden, bis er wieder voll ist. Ja. Wobei bei den großen Akkus natürlich auch einfach möglich wäre, mit 300 kW zu laden. Aber da steht jetzt nichts dazu drin. Die Achse kommt von ZF aus Friedrichshafen. Peakleistung 2x125 kW. 2x485 Newtonmeter, die Batterien kommen von Akasol.
Ich fände es also ja lustig, wenn diese Busse beschleunigen wie ein Tesla. Und die ganzen Leute, die da im Bus stehen, dann hinten an der Wand kleben. Dieses genau, Bild.
Genau.
ja, könnte man ja machen eigentlich, aber wird man wohl nicht.
Ja, also ich schätze mal, der beschleunigt deutlich besser als ein Dieselbus. Ich hoffe, dass das, ja, sie fahren halt lokal emissionsfrei und können rekuperieren. Ich schätze mal.
Wäre eigentlich auch ein guter Bus für Stuttgart, ne?
Ja, ein guter Stuss für Stuttgart. Bus für Stuttgart. Aber ein schöner Dreher. ja, es sollen auch dann der nächstgrößere Akkus kommen mit 330 Kilowattstunden 2020. Ja, mal schauen, ob wie er sich verkauft, der Easy Taro, ob wir ihn jetzt nicht nur irgendwie so als schickimicki Dingsbums sehen, sondern Showcase-Bus, der da irgendwie rumfährt, sondern auch tatsächlich sich im harten Alltag bewährt. Und jeder Bus, der Daimler hier verkauft, ist kein chinesischer Bus, der gekauft werden muss. Und das sichert deutsche Arbeitsplätze, was wir natürlich
toll finden. Ja, finden wir absolut toll. Wobei, ich habe auch BYD-Aktien zu Hause liegen. Das wäre schon schön, wenn die mal ein bisschen steigen würden. Die haben nämlich leider in letzter Zeit verloren. Danke, Trump.
Ja, ja. Danke, Trump. Ja, irgendjemand ist immer schuld.
Irgendjemand ist immer schuld. Nur wir nicht.
Ja.
Gut.
Genau, Hamburger Hochbahn, Berliner Verkehrsbetriebe und Rhein-Neckar Verkehr, also RNV.
Ja gut, Hamburg ist ja immer dabei, ne? Also die wollen wirklich Hamburg, Gas geben jetzt, was Hamburg, das Elektromobilität betrifft. Das finde ich eine tolle Sache.
Genau, Hamburg und Berlin haben 35 Modelle geordert und im RNV soll Ende des Jahres eine kundenorientierte Testphase starten. Wir hoffen mal nicht, dass sie das Ding jetzt testen, bis der Arzt kommt mit dem Elektrobus, sondern dass das relativ zügig geht, dass wir da auch große Stückzahlen sehen, weil Wir lesen ja immer wieder drüber, bei vielen Verkehrsunternehmen stehen Reinvestitionen an. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Mainz neue Dieselbusse geordert hat mit Klimaanlage. Und wenn man sich vorstellt, dass so ein Bus locker mal 15 Jahre Lebenszeit runterfährt, bis er ausgemustert wird, können sich die Mainzer Bürgerinnen und Bürger noch auf 15 Jahre Dieselgetucker von Stadtbussen freuen.
Yeah, und alle mal yeah.
Yeah, yeah. Wiesbaden ist da weiter, die haben aufgeschoben die Investitionen, weil sie sagen, wir warten jetzt auf die Elektrofahrzeuge. In Mainz ist halt so, da werden die Busse auch meistens gefahren, bis fertig ist. Also
du bist ja regelmäßig in Mainz, muss man dazu sagen. Ja.
Ich bin ja regelmäßig in Mainz, genau, und die Stadt ist jetzt auch nicht die reichste Stadt der Welt, komischerweise. Also Arbeitslosenquote wie in Baden-Württemberg, Mittelstand, große Unternehmen, aber die Stadtoberen haben es geschafft, die Stadt in den Ruin zu wirtschaften. Es ist ein Trauerspiel. Und
okay.
Das sieht man dann natürlich dann auch an den Bussen.
Okay. Gut.
Aber ist ja auch gut. Ich meine, man muss ja nicht alle zwei Jahre einen neuen Bus kaufen. Ne? Ich meine, der ist hergestellt und produziert und dann hockt man halt runter, bis er fertig ist. Und dann gehen die ja meistens dann ich glaube, der Ostblock nimmt unsere Busse, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr. Also in Bosnien habe ich noch ganz viele deutsche Busse rumfahren sehen. Auch teilweise stand dann oben und dann an der Anzeige stand dann irgendwie Überführungsfahrt noch drauf. Und die hatten dann das Zielschild, hatten sie dann irgendwie so auf Papier gedruckt da reingelegt. Genau, da landen ja dann unsere Busse oder in Afrika und tun da noch jahrelang ihren Dienst. Also das ist dann immer schön, wenn man irgendwie so Bilder aus Afrika sieht und irgendwie im Hintergrund ein Mainzer Stadtbus steht. Dann auch noch mit der Werbung von der Mainzer Volksbank drauf. Okay. Ob ich mit dem nach Hause fahren kann.
Na gut. Ja. Lass uns mal noch zu,
Und MAN,
ganz ruhig.
MAN will ja jetzt auf der IAA Nutzfahrzeuge, ist ja im September. Und da wollen die auch eine komplette durchelektrisierte Nutzfahrzeugflotte vorstellen. Und da sind auch Busse dabei. Dann hoffen wir mal, dass das auch nicht wieder, guck mal, wir haben da was, das kannst du in 10 Jahren kaufen oder in 5 Jahren kaufen, sondern dass das dann tatsächlich ist, wo man sagt, hier sind die Bücher, schreib rein, wie viel du brauchst, wir liefern ab Mitte 2019. Weil der Bedarf ist ja tatsächlich da an den Fahrzeugen. Wie gesagt, Wiesbaden, Hamburg, Berlin, alle stehen in den Startlöchern. Ja,
wobei ich mich wundere, warum sie nicht von BYD komischerweise kaufen, weil die gibt es zu kaufen, die sollen nicht schlecht sein. Und warum kaufen die jetzt nicht die chinesischen Busse? Die wären ja jetzt verfügbar.
Wahrscheinlich, weil BYD sich an den europaweiten Ausschreibungen beteiligt hat.
Nun gut. Wir zwei, Diana und ich, wir diskutieren ja gerne hier und wir diskutieren immer sehr gesittet miteinander, zumindest solange das Mikrofon offen ist. Vor der Sendung und nach der Sendung sieht es natürlich ganz anders aus. Da beschimpfen Jana und ich uns übelst, ja, und dann ist also wirklich da
nach jeder Aufzeichnung Therapie.
Richtig. Und ganz ähnlich geht es teilweise in den Diskussionsforen rum. Jetzt ist es halt so, es gibt verschiedene Diskussionsforen, wo wir Elektroautofahrer oder Elektroautofahrer Interessierte, also Leute, die sich überlegen, ein Elektrofahrzeug zu kaufen, miteinander sprechen, miteinander diskutieren, sich auf verschiedene Dinge aufmerksam machen, zum Beispiel sagen, hey, da passiert was am Supercharger, da könnten wieder neue Stalls hingebaut werden und, ne? Also das ist auch eine tolle Sache und eine spannende Sache. Ich gucke auch regelmäßig rein. Aber was doch ein bisschen auffällt, ist so der Umgangston untereinander, wie man miteinander umgeht.
Ja, vor allem, wenn man mit Menschen spricht, die vielleicht anderer Meinung sind.
Oder, also die oder jetzt zum Beispiel sagen, ich bin aber jetzt nicht überzeugt von Elektromobilität, ja, zum Beispiel. Das kann dann doch ziemlich rau werden. Ich merke das auch auf meinem YouTube-Kanal und ich sage gleich dazu, ich lösche das sofort weg. Ich fange da auch gar nicht an zu diskutieren, wenn da also jemand, nicht wenn jemand anderer Meinung ist als ich, aber wenn da dann seine Meinung so kundtut, dass ich einfach finde, das ist unter der Gürtellinie oder das ist einfach nicht freundlich, wird es gelöscht.
Wir zitieren hier jetzt nichts, weil wir werden ja auch in Autos gehört, wo vielleicht Kinder auf der Bank sitzen.
Ja, ja, das werden wir. Das weiß ich. Gruß an Axel.
Zitieren.
Und seine Familie.
Deswegen zitieren wir hier nicht. Nein, aber mir ist auch tatsächlich aufgefallen, dass der Ton irgendwie immer rauer wird und wir erleben das ja auch in anderen Debatten, dass davon sachlicher Diskussion eigentlich keine Rede mehr ist, weil wer anderer Meinung ist oder einen anderen Standpunkt vertritt, per se eh doof ist oder halt andere Dinge, könnt ihr euch jetzt beliebige Schimpfwörter einfügen. Und das natürlich auch ein bisschen das Klima vergiftet. Da geht's natürlich zum einen drum, dass man natürlich auch, also dass es von beiden Seiten ausgeht. Ne? Da sind die einen, die irgendwie, wenn sie kritisiert werden, sofort irgendwie alle Kritik mit Lügenpresse abtun oder wenn man sie kritisiert, behaupten, man würde sie als Lügenpresse bezeichnen und sich da irgendwie immunisieren gegen Kritik und auch nicht kritikfähig sind. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es einem trotzdem keinen Grund gibt, da irgendwie öffentlich persönlich ausfallen zu werden. Vor allen Dingen in öffentlichen Foren, weil das vergiftet die Diskussion, das bringt uns auch keinen Schritt weiter. Weil wenn ich mit dem Jerome diskutiere und ihn den ganzen Zeit nur als Hohlkopf bezeichne, der eh keine Ahnung hat und eine Kilowattstunde von Kilowatt nicht unterscheiden kann.
Jetzt mal langsam,
kann,
ja?
Weil er nicht nur zur Schule gegangen ist und nicht in die Schule gegangen. Werden wir nie auf den grünen Zweig kommen in der Diskussion. Wenn ich ihm aber erkläre, warum das so wichtig ist, dass man zwischen Kilowatt und Kilowattstunde unterscheidet und dass man in die Schule geht und nicht nur zur Schule. Und wenn der Jerome mir dann erklärt, was erklärst du mir? dass Fahrverbote nicht das Maß aller Dinge sind, hatten wir auch schon eine ausgiebige Diskussion. Dann kommen wir irgendwann, wir haben das ja alle mal in der Schule gelernt, ne? These, Antithese, Synthese und nicht Beleidigung, Gegenbeleidigung, Eskalation. Es war ja die Woche auch so, dass dann irgendwie alle angefangen haben, sich gegenseitig munter zu blocken und zu entfolgen. Das funktioniert dann natürlich auch nicht, weil ich kann nicht diskutieren, wenn ich jemanden block und ich spreche da tatsächlich ganz bewusst alle an. Also nicht irgendwie die Immobilisten sollen sich beherrschen, sondern auch Die, die da eine andere Meinung haben, sollten sich beherrschen und sollten vielleicht mal ihre Tweets lesen und in die Selbstreflexion gehen, ob das vielleicht richtig ist, Menschen öffentlich herabzusetzen und zu diffamieren und sie per se als blöd zu bezeichnen, nur weil man eine andere Meinung hat. Finde ich, muss nicht sein. Und ich meine, das ist ja jetzt wirklich kein Thema, wo es um Leben und Tod geht, also jedenfalls nicht direkt. Und ich meine, wir sind ja auch auf ganz vielen Veranstaltungen unterwegs. Wir waren jetzt auf dem E-Day in Nürtingen, das ist super, im Freibad, da kommen ganz viele Leute, die halt einfach ins Freibad gehen und damit dem Thema Elektromobilität konfrontiert werden. Und bringt das natürlich auch nichts, wenn ich mit den Menschen diskutiere, weil dann kommen natürlich dann auch die, die skeptisch sind und die Zweifel haben, was Recycling angeht, was Energiebilanzen angeht etc. Da bringt es natürlich nichts, wenn ich sage, ja, du bist eh dumm wie Brot, wenn du das nicht verstehst, sondern da muss ich halt mit denen diskutieren und dann mit denen ihre Argumente, meine Argumente. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich jemanden überzeugen kann, wenn die Synthese dann viel von meiner These enthält. Das ist natürlich immer schön. Aber man natürlich auch immer mal wieder einen Schritt zurücktreten muss, sich selbst hinterfragen, sich selbst die Argumente zu hinterfragen, ob das stimmt, dass man sich da irgendwie nicht so reinsteigert.
Also ich hatte...
Das wäre schön, das ist einfach mal so ein Aufruf an alle, so irgendwie, bevor man irgendwie jetzt einen Tweet absendet oder einen Kommentar bei Facebook oder YouTube, sind die einfach nochmal durchliest und fragt, würde ich das jemandem ins Gesicht sagen? Würde ich das meinem Chef ins Gesicht sagen? Würde ich das meinem Familienmitglied ins Gesicht sagen oder einem Freund ins Gesicht sagen? Und wenn die Antwort dann nein ist, sollte man vielleicht gucken, ob man es vielleicht doch nochmal umformuliert oder einfach auf den Kommentar verzichtet. Man muss auch nicht über jedes Stöckchen springen, was einem hingehalten wird. Es gibt ja welche, die da sehr fleißig drin sind, irgendjemand ein Stöckchen hinzuhalten, in der Hoffnung, dass man dann drüber springt und sich aufregt. Dann denke ich einfach auf die Hände setzen, Teechen trinken, Kaffchen trinken, Kippchen rauchen, was auch immer, was man macht, um sich zu beruhigen und ja, dann auch mal 5 Grad sein lassen, weil es gibt halt einfach, kennen wir ja alle aus Diskussionen, es gibt halt auch einfach die Personen, die lassen sich nicht überzeugen, denen hat man das irgendwie schon 10.000 Mal erklärt oder 10.000 Mal seinen Standpunkt dargelegt und seine Argumentation und da wird das auch beim 10.000 ersten Mal, meine Wäsche ist fertig, beim 10.000 ersten Mal.
Was ist fertig?
Also, meine Wäsche ist fertig, der Wecker hat gerade geklingelt. Man wird das auch beim 10.000 ersten Mal nicht verstehen, deswegen einfach mal runter.
Vor allem auf meinem YouTube-Kanal immer wieder Diskussionen. Es gibt ein Video von mir, das jetzt knapp 100.000 Mal geguckt worden ist, da kannst du dir vorstellen, es sind weit über 500 Kommentare da kommentiert worden, sehr kontrovers, was ja eigentlich toll ist. Und da kommen aber immer wieder die Wasserstoffleute, ja, die sagen, also Wasserstoff ist das Maß aller Dinge und Batterie ist bescheuert. Ja. Natürlich kann man der Meinung sein, dass Wasserstoff das Bessere ist. Die Jungs vergessen halt immer gut, dass auch beim Wasserstoffauto dann eine Batterie drin ist. Ne? Vielleicht nicht ganz so groß, aber es ist eine Batterie drin. Ja, also wenn die dann immer argumentieren, ja, ihr mit euren Batterien, das ist ja gar nicht umweltfreundlich. Das Ding ist aber eigentlich, dass es ja physikalische Gesetze gibt. Ja, und diese physikalischen Gesetze sind da und jedes Auto gehorcht physikalischen Gesetzen und man kann durchrechnen, was jetzt besser funktioniert. Und da braucht man gar nicht so wahnsinnig großartig, finde ich, teilweise zu diskutieren. Die Tatsachen sprechen einfach für sich. Und wenn man dann auch zusätzlich guckt, wie die Autofirmen gerade handeln beim Thema Wasserstoff, dann sieht man einfach, dass die da eher sehr zurückhaltend sind, was das betrifft. Und VW dann aber auf der anderen Seite in die Batterietechnik beziehungsweise in die Elektroautotechnik investiert ohne Ende. Also da fließen gerade Milliarden, ich glaube 20 Milliarden in die Entwicklung. Und wenn mir dann jemand sagt, ja, nee, aber Wasserstoffauto, das ist ganz toll. Und ich dann sage, naja, aber schau mal, VW zum Beispiel investiert gar nichts in Wasserstoff, aber 20 Milliarden in Batterietechnik. Dann heißt es ja, dann sagst du ja, also VW ist total hohl in der Birne, denn die haben gar keine Ahnung, ja, weil sie investieren ja nicht in Wasserstoff, sondern in Dings. Und du hast aber recht, ja.
Ne? Ja, aber da muss man dann halt auch differenziert, also mir begegnen ja die Wasserstofffreunde auch immer und die
ich finde die am unangenehmsten, ehrlich gesagt.
Also du kannst die Diskussion ganz einfach entschärfen, indem du sagst, ja, Wasserstoff, okay, aber nicht im Auto.
Aber das sehen die dann auch nicht ein.
Und dann, ich meine, du hast ja Argumente an der Hand und kannst sagen, ja, schau dir meine Liebe.
Genau, du hast diese Argumente, aber die interessieren die überhaupt nicht, die Argumente. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich rede mit Leuten von der AfD, wenn du mit denen diskutierst, du kannst Argumente bringen ohne Ende, die können alle schlüssig sein, interessiert die nicht. Und so habe ich manchmal das Gefühl in der Diskussion auch, dass du Argumente bringst und sagst, hier, das, Effizienz, Investitionen und so weiter.
Ja, aber wie gesagt, da muss man dann halt irgendwann abbrechen und sagen,
das mache ich dann auch.
Du hast recht, ich mal ruf.
So mache ich das dann auch.
Ja. Es bringt, also weil wenn du dann anfängst, ausverhalten zu werden, dann
ja gut, bei mir heißt es dann immer, Herr Durscher, überhaupt gar keine Ahnung, ja. Nee, ich habe auch.
Das kriege ich auch nicht das gesagt.
Ich habe auch keine Ahnung. Ich meine, ich beschäftige mich mit Elektromobilität seit Anfang der 90er Jahre. Da habe ich das erste Mal schon letztens drüber berichtet und dann immer wieder und intensiv in den letzten 4-5 Jahren. Ja, jeden Tag.
Ja, und dann, ja, aber das ist doch das Normal. Dann kommt einer, der hat zwei Artikel in der
Auto. Genau, und weiß alles besser.
Von einem Freund, vom Arbeitskollegen, seinem Bruder, der Schwester, vom Drogendealer irgendwie noch eine Geschichte gehört von einem Elektroauto, was irgendwo mal gebrannt hat.
Genau.
Und dann sind die, ja, das ist halt so.
Das ist manchmal sehr anstrengend.
Aber natürlich ist es anstrengend. Aber es ist auch anstrengend, dann die Form zu wahren und nicht irgendwann sagen, ey.
Ja, vor allem, wenn der 20. kommt und mit dem Kohlekraftwerk einkommt, weißt du? Und der 25. und der 50. mit dem. Ja, das ist auch.
Halt dicke Bretter.
Sehr dicke Bretter. Sehr, gut, lass uns was über was erfahren.
Aber es kommen ja auch immer mehr, die sagen: Ah, ja, super. Ich will eigentlich nur noch wissen, wie ich das Auto jetzt in der Garage aufladen kann oder ob ich den Zoe oder den Hyundai nehmen soll. Das merken wir ja auch bei den Veranstaltungen. Also, das ist also auch gerade bei dem Veranstaltung im Freibad in Nürtingen, wo ja die ja gezielt sagen, wir machen diese Veranstaltung im Freibad, weil da ganz viele Leute sind, die normalerweise auf eine Veranstaltung ja nicht kommen würden. Wenn du sagst, wir machen hier einen Nordplatz und so, ja. Selbst bei denen, wo du sagst, na, ich habe schon drüber nachgedacht, mit den i3 schon mal angeguckt, aber war mir dann zu teuer und ich warte dann doch immer auf das Model 3 oder auf VW. Oder auf das Fahrzeug oder auf dem VW, genau. Also, und da spiegelt sich das halt auch drin. Also die Nachfrage steigt, das Interesse steigt. Gerade in einer Region, wo es um das Thema Fahrverbote geht. Und ich sage ja nochmal kurz um auf das Fahrverbot dazu, weil es heißt, es wäre eine kalte Enteignung und es wäre unsozial. Unsozial ist es, mit einem Stadtgeländewagen, der 13 Liter Diesel braucht, nach Stuttgart zu fahren. Weil wenn die das nicht machen würden, dann kann die Krankenschwester mit ihrem Fiesta Diesel noch 20 Jahre in Stuttgart rumfahren.
So sieht's aus.
Weil der macht mich.
Lass uns mal über erfreuliche Dinge sprechen. Ich habe ein Vögelchen gehört, das hat mir geflüstert, dass du für deinen VW-Bus inzwischen etwas gefunden hast, was das Auto vielleicht ein bisschen nach vorne bringt. Stimmt das?
Ja, hoffentlich. Gestern ist mein Motor.
Ui, sie hat einen gekriegt. Was für einen?
Es ist eine kleine Tesla Drive Unit aus einem Salvage S90D. kam aus Litauen, ich hoffe.
Das heißt, du drückst einmal aufs Gaspedal und das ganze Fahrzeug fliegt auseinander.
Genau, ich trete aufs Gaspedal und dann fährt die Hinterachse los und der Bus bleibt stehen. Genau, habe ich in der Bucht geschossen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, sondern nur die Kiste gesehen, in der er geliefert wurde, weil ich habe ihn dann natürlich nie nach Hause liefern lassen, weil allein die Drive Unit wiegt, also mit Inverter wiegt 90 Kilogramm und das wollte ich dann doch dem Postboten nicht antun, das mich in den zweiten Stock zu tragen und ich wollte es dann auch nicht wieder runtertragen, habe es dann zu einem Bekannten geliefert, der einen Gewerbebetrieb hat, einen großen in Fellbach, wo man auch mit dem LKW anliefern kann und Ameise da ist und so, um das alles zu transportieren.
Und das kriegst du gebacken, dass du das Ding auch zum Laufen bringst, weil das ist ja auch ein Softwareproblem, das muss ja irgendwie auch gesteuert werden.
Genau, es ist folgendes, also es war ein super Schnäppchen der
Motor. Das heißt?
Ja.
Jetzt bin ich aber neugierig.
Deutlich unter 3.000
Euro. Unter 3.000? Wow,
unter das ist aber echt ein
Schnäppchen. Euro, ja.
Genau, also wenn man sich sonst die Preise anguckt, die liegen meistens so 4.500 bis 5, teilweise 6.000, 7.000. Heute habe ich eine komplette Hinterachse für 15 gesehen. Aber
und in der Kiste sind keine Backsteine drin?
Ich hoffe mal nicht. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein Händler, der mal was bei eBay verkauft, sondern das ist ein großer Händler, der gebrauchte Motoren verkauft. Hauptsächlich 99% Verbrennermotoren. Und dort auch jetzt nicht irgendwie, also den gibt es schon eine Weile, das ist eine große Firma, das ist ein Lieferschein dabei, etc. pp. Ich habe Telefonnummern, E-Mail-Adressen, mein kleiner Bruder hat es mir gestern gesagt, wie das heißt, ein Warenbegleitschein, ein europäischer, dabei. Also Es wird ein Motor drin sein. Natürlich muss ich ihn anpassen. Genau, ein CMR-Frachtbrief ist dabei.
Super.
Super, ja, die Profis wissen jetzt bestimmt, keine Ahnung. Genau, du musst ja quasi eine Ansteuerung für den Inverter bauen. Das werde nicht ich machen, weil ich das nicht kann. Und ich glaube, ich lerne das in dem Leben auch nicht mehr. Ich hab meine Ausbildung schon I²C-Bus nicht verstanden. Und der soll echt simpel sein, habe ich mir sagen lassen. Aber ja, ich verstehe auch den Brückengleichrichter. Also ich weiß, dass es einen Brückengleichrichter gibt und dass er funktioniert. Aber durchgestiegen, warum jetzt die eine Welle auf einmal oben ist.
Ja, man muss ja auch nicht alles wissen. So, und jetzt baust du den Motor ein.
Aber genau.
Und dann ist das Ding fertig.
Ich baue den Motor hier ein. Das heißt, ich mache die Einpassung des Motors, also die Aufhängung, die Wellenanschluss, die Adapterstücke, um die Welle anzuschließen. Dann kommt das Ding ja nach England, nach Bristol. Und dort gebe ich diesen Motor, den ich gekauft habe, ab und bekomme von denen einen Motor mit eingebauten Controller.
Cool.
Ja, und zahle dann quasi nur den Controller und die Arbeit, den einzubauen in den Motor. Was hoffentlich mal wieder ein bisschen den Preis drückt. Und dann muss ja noch Ladegerät, Akku, Kühlung und so.
Ach so, ein Akku hast du noch nicht?
Akku, das wird dann alles in Bristol gemacht.
Und dann heißt es, in zwei Jahren können wir mal eine Runde drehen
mit dem Teil.
Nee, Oktober.
Im Oktober soll er da umgebaut werden. Dann soll er nach Möglichkeit auch dort zugelassen werden in England für einen Tag, um quasi eine europäische Homologenisierung zu haben, weil noch ist es ja ein EU-Land. Ja. Im Oktober wird es auch noch EU-Land sein. Und die Hoffnung ist dann, dass ich hier nicht mehr beim TÜV eine Komplettabnahme machen muss, sondern nur noch die normale Blinkerlichtbremse. Ja, das ist der Plan. Wenn mir jetzt natürlich noch, also die haben ein Angebot gemacht für die Batterie, für Tesla-Module. Das ist ja das Schöne, weil man die schön neu arrangieren kann. Die haben ein eigenes BMS gebaut dafür, weil ich glaube, inzwischen hat es jemand gehackt, das Original-BMS von Tesla, aber die haben halt ein eigenes gebaut. Wenn mir jetzt natürlich noch günstig Batteriemodule über den Weg laufen, die deutlich günstiger sind als die bei denen auf dem Preiszettel stehen, würde ich die natürlich auch noch kaufen und dann quasi das Gleiche machen und dort sagen, hier, ich bringe euch welche mit und nehme euch meine. Aber im Moment, was ich jetzt hier sehe, die sind irgendwie 100 Euro billiger und das muss man dann wahrscheinlich dann noch für das BMS bezahlen, also lohnt sich das
nicht. Gut, dann bin ich mal gespannt und dann fahren wir mal eine Runde.
Also falls jemand noch irgendwie 10, 12, 13 Tesla Model S 5,3 kW Module rumliegen hat, kWh. Ups.
Ja, das ist ansteckend, weißt du.
Ja.
Dann meldet euch im Kommentar.
Es ist auch früh, es ist Samstag.
Ja, und ich krieg langsam Hunger. Es ist nämlich schon nicht mehr morgen, es ist schon wieder 12 Uhr. Und das ist eigentlich die Zeit, wo der Brunel was ist. Aber vorher würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, Jana. Es sind noch Plätze frei, kann man so sagen, für den 8. und 9. September.
Mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir eine
Ja, genau. Und zwar 8. und 9. September. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt. Veranstalten wir wieder das große Immobiltreffen in Hopp am Neckar, also hier bei mir. Und das ist so eine Kooperation zwischen der Stadt Hopp, zwischen Electrify BW und mir sozusagen. Und wer da noch dabei sein möchte, der kann sich gerne noch anmelden unter E-Mobiltreffen Hopp, also dazwischen ein Bindestrich, E-Mobiltreffen-Hopp.de. Machen wir auch nochmal in die Shownotes, da kann man sich anmelden. Und es sind jetzt schon über 70 Anmeldungen da, Jana. Also das sind, glaube ich, schon mehr als das letzte Mal. Und erstaunlich viele, die sagen, ich bleibe sowohl Samstag als auch Sonntag. Finde ich toll. Es wird auch Vorträge geben. So, die ersten haben sich schon gemeldet, die einen Vortrag halten möchten. Wer sich da auch noch dran beteiligen möchte und einen Vortrag halten möchte, kann sich gerne auch melden bei mir beziehungsweise in den Kommentaren. Und dann gucken wir mal. Und meldet euch an und habt Spaß. Trefft andere E-Mobilfahrer.
Gibt es ja noch Hotelzimmer?
Weiß ich nicht, aber sonst drumherum. Also es gibt ja noch Nagold drumherum, es gibt Sulz und es gibt alle möglichen kleinere Orte drumherum, wo es auch Hotels gibt.
Camper-Mode.
Ja. Camper-Mode, genau. Da findet man bestimmt was. Aber man sollte, wenn man übernachten will, das möglichst schnell buchen. Ich sag jetzt nicht wo, weil es gibt Internet, da kann man inzwischen ja wirklich gut gucken. Und ich übernachte eher selten hier im Hotel. Das ist eher selten.
Du bist selten rausgeschmissen.
Ja, richtig, genau. Und so also, wer mit dabei sein möchte, ich freue mich über jeden, der kommt und hoffe, euch dann persönlich kennenzulernen. Natürlich werde ich im Stress sein, so wie letztes Jahr, aber ja, ich habe mir fest vorgenommen, mir mehr Zeit zu nehmen für die Leute, die da kommen und mich da auch ein bisschen zu unterhalten, weil das hat, fand ich ein bisschen schade letztes Mal. Ich hatte kaum Zeit dafür. Ich hoffe, das wird diesmal besser, aber ich fürchte, das wird nicht viel besser. Gut, das war's dann auch schon wieder. Oder hast du noch eine Veranstaltung, auf die wir unbedingt hinweisen sollten von Electrify BW?
Oh ja, am 24. Juli kommt Marlo und erzählt uns was über gesteuertes Laden. Lastmanagement, ganz großes Thema, ganz groß am Kommen, ganz heiß auch, wenn es darum geht, wenn halt nicht nur noch einer ein Elektroauto hat, sondern 10 Leute ein Elektroauto haben in der Wohneigentümergemeinschaft oder im Mietshaus oder am Arbeitsplatz, kann man jetzt nicht natürlich irgendwie einen halben Megawatt Anschlussleistung an Wohnhaus legen. Das ist ja nicht bezahlbar. Deswegen Lastmanagement, die bringen auch was mit. Also ist auch was zum Angucken und Anfassen da, nicht nur Frontalunterricht. Du als Pädagoge weißt ja, wie wertvoll das ist und wie wichtig das ist, auch Dinge zu fühlen und zu erfahren können.
Ja, ich hab jetzt gerade vor kurzem in der Grundschulklasse habe ich die Brücken bauen lassen aus Kaplerstein. Kennst du Kaplersteine? Also diese Holzsteine. Oder Holz.
Ah, nee, wir hatten diese Bimssteine, diese Gips.
Haben sie ganz toll gemacht, die Schüler. Vierte Klasse war das. Aber das nur so nebenher. Nebenbei.
Zum Thema. Genau. Wir sind die Meister der Abschweifung. Ich sehe hier gerade ein Bild. Einen elektrischen DAF 44. Ein Umbau. Bei Twitter.
Ist okay. Sehr hübsch. Gut, gibt es noch Veranstaltungen? Ja. Wir sollten langsam zum Schluss kommen. Ja, ich habe echt Hunger jetzt. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich noch kochen. Also mach hinne.
Ach so, ja, dann kann ich ja noch vorbeikommen. Aber nein, ich muss jetzt Efeu schneiden, sonst kriege ich irgendwann mal Vermieter. Ich gucke gerade schnell noch meinen Terminkalender. Genau, am 24. Juli, Male, 6. August, dann wieder Stammtisch, ganz normal. Also einfach, wer Fragen hat zur Elektromobilität oder uns einfach mal persönlich kennenlernen will und uns was über Wasserstofffahrzeuge erzählen möchte, hat ausreichend Gelegenheit. Ja, ansonsten in den Kalender gucken, kommen noch neue Termine dazu. Wir sind jetzt an den Wochenenden viel unterwegs vor Ort bei Veranstaltungen. Ist ja schönes Wetter.
Gut. Ja. Gut, das war's. Dann machen wir ganz schnell Schluss. Ich habe wirklich Hunger. Das war's von uns. Tschüss, Jana.
Tschüss, Jerome.